Ich habe, seit ich 23 Jahre alt bin, schwere Depressionen. Mit allen Psychopharmaka, Aufenthalten in der Psychiatrie, wurde teilweise auch sehr gefährlich. Und habe mich dann viel mit der Frage beschäftigt, wo kommt das her? Ich habe jahrelang professionell Wasserball gespielt. Logischerweise hängt da auch eine gewisse Liebes-Gleichleistung-Thematik dahinter. Wo kommt so ein innerer Anteil her, der Angst hat? So, und der vielleicht ein bisschen schutzbedürftiger ist als andere Menschen. Dann meinte der Bundestrainer Jakob, warum bist du hier eigentlich so ein Duracell-Häschen und gibst immer Vollgas? Angst. Angst vor Krankheit, dass ich mal ausfalle, Angst, nicht genug trainiert zu haben.
Was würdest du Menschen sagen, die vielleicht Sorge haben, dass sie ihre Leistungsfähigkeit verlieren, wenn sie ihre Angst vielleicht in eine gesündere Emotion umwandeln?
Es ist fast schon eine philosophische Frage. Irgendwann suchen sich die Gefühle quasi einen Ausgleich, bei den einen Depression, bei dem anderen ist Rückenschmerzen, bei dem noch anderen ist eine Essstörung oder, weiß ich nicht, toxisches Verhalten. Ich denke gerade da vertiefend zum ersten Mal nach durch deine Frage und ich glaube, und das ist eine schmerzhafte Erkenntnis, ohne diese Angst wäre ich nicht. Ich bin der Letzte, der sagt, du musst jetzt hier irgendwie krass deine Gefühle fühlen und dein inneres Kind heilen und irgendwas. Mach, was du möchtest. Mach.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist Jakob Drachenberg. Jakob war früher Profi-Wasserballer ist dann in eine schwere Depression geschlittert, beziehungsweise in Episoden von Depressionen. Wir sprechen auch darüber, dass er davon ausgeht, dass ihn das bis zum Rest seines Lebens begleiten wird. Er hat nach seiner Profikarriere Psychologie studiert und ist heute sehr erfolgreicher Stresscoach. Das heißt, er zeigt Menschen, wie sie mit dieser Emotion bzw. mit diesem Zustand des Nervensystems besser umgehen können. Er sagt den Menschen nicht, wie sie ihren Stress loswerden, weil, das wissen wir alle, es ist integraler Bestandteil unseres Lebens, sondern er hat sehr schöne Strategien, wie wir das Ganze besser managen können. Viele davon hat er in seinem neuen Buch, die 1-Minuten-Strategie gegen emotionalen Stress, runtergeschrieben. Und genau darum soll es heute gehen. Es ist kein klassisches Seminar für Stress, sondern wir sprechen über Gefühle. Welche Funktion Gefühle haben, wie Wut, wie Scham, wie Trauer, aber auch die positiven Gefühle und wie wir, statt den Kopf in den Sand zu stecken und sie nur über Social Media, über Alkohol, über Essen etc. einfach zu überdecken, wie wir damit so umgehen können, dass das Leben einfach besser wird. Was mir an Jakob besonders gut gefällt, ist, dass er nicht so ein Moralpriester ist, der sagt, ihr müsst euch entspannen, ihr müsst meditieren, ihr müsst wie so ein Buddha leben, sondern er sagt, macht alle, was ihr wollt. Wenn ihr aber hier oder da an bestimmte Grenzen kommt, dann habe ich Lösungen, wie ihr diese Grenzen auflösen könnt. Eine wunderbare Mischung aus A, einem persönlichen Auf und Ab und B, einer hohen Fachkompetenz für dieses Thema. Deshalb würde ich vorschlagen, wir steigen direkt ein in das Auf und Ab von Jakob Drachenberg. Jakob, die Menschen, die hier zuhören, haben sich typischerweise schon ziemlich viel mit dem Thema Stress beschäftigt. Nicht nur, weil wir alle es erleben, sondern viele auch wirklich auf einer tiefer gehenden Ebene. Wir haben hier im Podcast auch immer schon mal wieder das Thema besprochen. Warum glaubst du, sollten sie uns trotzdem für die nächsten 60, 90 Minuten, je nachdem, wo es uns hinführt, zuhören?
Stress wird viel besprochen, viel über mentalen und körperlichen Stress. Und das Thema emotionaler Stress wurde so ein bisschen vernachlässigt, zumindest wenn ich meine eigene Reise als Stresscoach angucke. Bin 2015 gestartet, viel über mentale Strategien. Ne? Ich komme aus dem Leistungssport, Ausrichtung, Reframe, Wahrnehmung, welche Geschichte erzähle ich mir? Also viel so mit Gedanken, kognitive Neustrukturierung. Und selber meine persönliche Reise, wie es bei so vielen ist, war dann vor ein paar Jahren, dass ich selber mich mehr mit meinen Gefühlen beschäftigen musste und dann gemerkt habe, ey, das ist eine offene Flanke auch beim Thema Stress. Und wenn man da reingeht, dann hat man eigentlich eine Welt zusammengefügt, die nie getrennt war. Wenn wir über Stress ist, körperlich, mental und emotional reden, dann ist so ein bisschen, wir trennen Physik und Biologie. Naja, es ist eigentlich das große Leben.
Da werden wir tief reingehen heute. Ich durfte dein wunderschönes Buch vorab lesen. Vielen Dank. Da stehen schöne Dinge drin, von denen du uns ein paar erklären wirst. Es ist gute Tradition hier im Podcast, dass wir, bevor wir in die Inhalte gehen, auch nochmal ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückspulen bei unseren Gästen. Und meine Frage an dich, Jakob, ist, was ist denn so das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ich glaube, ich bin viel zu früh geboren in der DDR und war länger in so einer Art Brutkasten. So, und wenn ich jetzt über mein Leben nachdenke, wo kommt vielleicht eine gewisse Unsicherheit oder auch ein gewisser erhöhter Bedarf an Sicherheit her, dann ist es das, glaube ich. Also das war auch krass, als ich mit meiner Mutter dann darüber zum ersten Mal geredet habe und DDR-Geburt, ist nicht ganz so bedürfnisorientiert wie heute, glaube ich, in einem Krankenhaus, wo viel darauf geachtet wird, ne? Wie sind die ersten Minuten, wie ist das Bonding? Ich meine, als ich jetzt vor 2 Jahren Vater geworden bin, da war so, ey, wir direkt Körperkontakt auf die Brust, so von meiner Tochter, ne? Ja. Und damals war er weg und dann war sozusagen, wurden meine Eltern auch nachts weggeschickt. Ne? Das war sozusagen in der Nacht die Trennung. Und das ist, glaube ich, schon ein Ereignis, was mich sehr geprägt hat. Mhm. Also rein biologisch und von den ersten Erfahrungen auf der Welt, ne? So. Mhm.
Und wie früh würdest du geboren? Ich frage deshalb, weil mein Neffe ist auch ein Frühchen, wie man sagt. Und da gibt es ja so eine Tabelle, wie ich lernen durfte. Ja. 1 ist fast nicht lebensfähig, beziehungsweise 0 ist nicht lebensfähig und 10 kerngesund. Weißt du noch, war das in der DDR auch so? Gab es diese Skala? Weißt du, wo du da einsortiert warst?
Also von dem lebensfähig, nicht lebensfähig, weiß ich nicht, aber 6 Wochen zu früh und halt ultra klein. Also ne, so ganz viel so Wärmebestrahlung, ich weiß nicht, was die damals noch gemacht haben, war zwar dabei, kann mich ja nichts erinnern, damit man halt jetzt sozusagen die letzten 6 Wochen nachholt quasi, obwohl ich ja nicht mehr im Körper meiner Mutter war.
Und du hast gerade gesagt, als deine Mutter dir das erste Mal davon erzählt hat, es war für dich auch krass. Wie alt warst du da und was hat das mit deinem Blick aufs Leben für dich verändert in dem Moment?
Naja, ich habe seit ich 23 Jahre alt bin, schwere Depressionen. So mit allen Psychopharmaka, Aufenthalten in der Psychiatrie, wurde teilweise auch sehr gefährlich und habe mich dann viel mit der Frage beschäftigt, wo kommt das her? Also ne, genetisch, in meine Herkunftsfamilie geguckt, da auch so ein bisschen was bei meiner Oma, die leider nicht mehr lebt, erkannt. Dann Leistungssport gesehen, habe jahrelang professionell Wasserball gespielt. Logischerweise hängt da auch eine gewisse Liebes-Gleich-Leistung-Thematik dahinter. Und dann halt in der Nachforschung über die Jahre auf solche Themen gekommen. Ne? Wo kommt so ein innerer Anteil her, der Angst hat? So, und der vielleicht ein bisschen schutzbedürftiger ist als andere Menschen, die vielleicht ganz entspannt in Sicherheit geboren wurden. Ne? So, und ja, die Formel ist so ein bisschen, ich habe auch aufgehört, also, ich hätte am liebsten so eine Formel von wegen, die Anfälligkeit für Depressionen, das ist 20% das, 30% das, 5% das, es bleibt ein bunter Mix und das ist ein Teil der Geschichte und es war für mich, ich habe Mitgefühl für mich selber entwickelt und Mitgefühl für diesen, für den kleinen Wurm, der da auf die Welt kommt und getrennt ist von der Mutter.
Du bist jetzt in einem Halbsatz so ein bisschen über ganz zentrale Einflüsse deines Lebens, deiner ersten 10, 20 Jahre drüber gegangen und 1, 2 Punkte möchte ich da gerne auch nochmal rauspicken, damit die Menschen auch verstehen, wie du für das jetzige Thema nicht nur so kompetent, sondern auch leidenschaftlich bist. Thema Leistungssport, begleitet Menschen, die es später irgendwo zu Erfolg bringen, eigentlich häufig, dass sie in ihrer Kindheit auch etwas gemacht haben, was vom Umfeld gefeiert wird, ob das Exzellenz in einem Musikinstrument ist, im Sport ist, wo auch immer. Und nach außen sieht das alles so wunderbar aus, aber wenn Menschen vor diesem Mikrofon oder auch anders mal ein bisschen tiefer gucken, dann zahlen sie für diese vermeintlichen Erfolge auch häufig einen hohen mentalen Preis, der oft auch nicht so gesehen wird. Zum einen von den Eltern damals nicht, aber auch insgesamt von der Gesellschaft nicht. Nimm uns doch mal bitte mit in diesen mentalen Preis, den du für das, wofür du gefeiert wurdest in einer sportlichen, in einem sportlichen Bereich, was das mit deiner Psyche auch gemacht hat, was dir erst später im Erwachsenenalter dann auch wirklich auf die Füße gefallen ist.
Bei mir war es passend jetzt zum Buch Emotionalen Stress ein emotionaler Preis. So, die Ausrichtung war dieses quasi abhängig machen von Erfolg. So, ne, wer einmal am Honig genascht hat, der weiß, wovon ich rede. Du weißt auch, wovon ich rede. Und wir wurden da so ein bisschen reingeworfen als Team, weil wir waren zufällig die beste Mannschaft direkt in Deutschland, U14. Deutscher Meister, 2 Jahre später nochmal Deutscher Meister, 2 Jahre später nochmal Deutscher Meister. Ich war jeweils immer Kapitän. So. Und da fing schon an, und das habe ich später auch erst gecheckt, das war so das erste Mal Deutscher Meister und wir waren so die erste Mannschaft in dem Verein, die Männer haben da noch 3. Liga gespielt oder so. Ne? Das war so, oh, krass, so ganz zufällig, hat keiner geplant. Und die Ausrichtung war dann in mir, ich weiß nicht, wo die herkam, das ist nichts wert, wir müssen das in 2 Jahren nochmal beweisen, dass es kein Zufall war. Dann haben wir es in 2 Jahren nochmal bewiesen, aber so, jetzt müssen wir es in 2 Jahren nochmal beweisen, ansonsten ist es nichts wert und das ist natürlich absurd, weil wenn man einmal ist Zufall, 2-mal ist ein Muster, in dem Moment hätte man auch sagen können, okay, so, da sehen wir schon so ein bisschen den Antrieb, beweisen, wiederholen und auch wann ist das Ende? Also weiß ich nicht, hätte ich dann noch U20, U22, U24, was es ja nicht gibt, gespielt, würde ich wahrscheinlich immer noch in dem Muster sein, wir müssen das hier irgendwie allen beweisen. Und schlafwandelnd ohne Ende. Also für mich war das normal quasi, dass ich regelmäßig schlafwandle, also wirklich aufstehe. Das war schon in den Settings, wo wir irgendwo übernachtet haben, ob jetzt auswärts im Trainingslager oder auch in Deutschland bei den Spielen, war das immer der Running Gag mit meinem besten Kumpel, der mit mir in dem Hotel oder auch viel Hostels übernachtet hat, dass ich halt irgendwie rumgelaufen bin in der Nacht. So, und da sieht man ja schon, das ist ja, macht ja einen Körper oder auch einen Geist oder gerade diese Verbindung, ist ja kein Zufall. Und es wurde dann sehr intensiv, als ich in den Männerbereich gekommen bin. So, wir sind sehr früh in den Männerbereich gekommen. Ich habe ja erklärt, Männer haben dritte Liga gespielt. Wir waren sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben schon mit 15, 14 im Männerbereich gespielt. Und die sind viel, viel stärker gewesen. So, wir waren konditionell besser, weil wir auch täglich trainiert haben, zweimal in der Woche früh trainiert, aber wir waren noch gar nicht bereit, gegen die eigentlich zu spielen. Und da bin ich einmal bei meinen Eltern die Treppe runtergesprungen. So, da gibt es zwei Etagen und dann habe ich Illuminati gelesen vorher und dachte, der Typ verfolgt mich. So, ne? Und diese Art von Ängsten konnte ich nicht zulassen. Das war nicht ein Raum da, wo ich darüber reden konnte, weil ich konnte selber nicht so richtig zuordnen und habe das dann immer in Leistung und Disziplin kanalisiert und auch viel mit Angst trainiert. So, sei es jetzt im Krafttraining oder auch im Schwimmtrainingslager oder was auch immer, Laktattest, U21, Junior-Nationalmannschaft. Mein Antrieb war Angst. So, und dann war ich der Typ, der auch, wir hatten mal ein Trainingslager in Paris, ich glaube U18-Nationalmannschaft, und dann meinte der Bundestrainer Jakob, warum bist du hier eigentlich so ein Duracell-Häschen und gibst immer Vollgas? Das ist total abgefahren. Weiß ich nicht, habe ich ihn angelächelt, habe mich gefreut, weil so will man drauf sein und Feedback kriegen. Angst. Angst vor Krankheit, dass ich mal ausfalle, Angst, nicht genug trainiert zu haben und mir vorwerfen zu müssen, ich habe es nicht ausgereizt. Ja, und im Krafttraining war es auch so, da wurden mir dann nicht so fleißige Teamkollegen beiseite gestellt, die mein Programm mitmachen mussten, quasi damit ich sie mitziehe. Angstthema. So, wenn wir gewonnen haben, war erst die Erleichterung da, dass wir nicht verloren haben und dann, dass wir gewonnen haben. Und das war der emotionale Preis. Angst ist halt Todes, also sozusagen Überlebenskampf. Das ist viel zu viel. Das gehört eigentlich nicht hin. Das ist quasi auch nur Leistungssport. Das ist natürlich crazy, wenn man aus dem Setting rauskommt, dass man merkt, wie bedeutungsschwanger das auch alles war. Aber Leistungssport muss ja teilweise aufgeladen werden. Ansonsten gibst du halt nicht im Krafttraining die letzten Punkte rein Energie und bringst dich in einen Modus rein, wo der Muskel komplett versagt. Na? Und das war wahrscheinlich, das war der emotionale Preis. So, plus Überidentifikation und auch ein Spotlight-Effekt, dass ich das Gefühl hatte, bei mir ist ein Scheinwerfer drauf und meine Wichtigkeit ist so übertrieben, dass es jetzt darauf genau ankommt, was da mit Ego crasht und was dann auch mit dem Ganzen crasht, wie wichtig jetzt einzelne Aktionen sind, die im Nachhinein in einem Monat vergessen sind oder in einem Jahr oder manchmal schon am nächsten Tag.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Es gibt ja viele erfolgreiche Menschen, die, wenn sie ein bisschen selbstreflektiert sind, verstehen, dass Angst eigentlich einer ihrer Haupttreiber ist, dass sie über ihre Grenzen gehen, dass sie wahnsinnig oder bereit sind, über die Maßen zu investieren. Nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Berufsleben. Ich hatte hier die Anahita Esmailzadeh sitzen, zweimal schon, und sie sagte, Angst ist ihr Motor. Bei ihr ist es Angst vor sozialem Abstieg, vor dem Zurückfallen in ein Leben, was ihre Eltern gelebt haben. Hast du dich damals gefühlt, dass die Angst dich in deiner Leistungsfähigkeit eher begrenzt? Weil wir auch wissen, dass ein Überlebenskampf nie das volle Potenzial auslöst. Frage 1 und Frage 2. Was würdest du Menschen sagen, die vielleicht Sorge haben, dass sie ihre Leistungsfähigkeit verlieren, wenn sie ihre Angst vielleicht in eine gesündere Emotion umwandeln?
Boah, das ist fast schon eine philosophische Frage. Ich habe da mit vielen Freunden und auch Leistungssportlern und Athleten drüber geredet, kann man ohne Angst wirklich Spitzenleistung bringen?
Ja.
Weil die Weg von Motivation ist größer als die hinzu. Also ich habe noch keinen getroffen, der sagt, in dem Leistungssport war es so, dass er gesagt hat, ich will den Erfolg so unbedingt, ohne Angst vor Misserfolg zu haben, dass er sich so richtig reintrainieren kann. Mhm. Es gibt viele, die berichten das im Sinne von, Angst war einfach viel stärker als die Motivation, etwas zu erreichen. Ich weiß es nicht. Vielleicht müsste man dazu mal heftige Studie machen. Vielleicht gibt es die auch und ich habe es ja noch nicht gefunden. Das Absurde ist ja, das System hat sehr, sehr lange funktioniert. Und wenn Erfolg rauskommt in einem System, warum sollte man es in Frage stellen? So, und wir hatten alle Angst und keinen Bock zusammengefaltet werden von unserem Trainer. So, und U18-Finale, wir haben alles niedergeschossen, die ganze Saison, und dann liegen wir auf einmal 3 Toren zur Halbzeit zurück. Wir wurden zusammengefaltet ohne Ende und haben danach noch gewonnen. Das heißt, diese Muster, damit genau zu spielen, wir wollen nicht zusammengefaltet werden es dann, und dann spielen wir besser mäßig. Ist halt kacke, wenn es funktioniert. So, und damit kann jeder, glaube ich, was anfangen. Dass so, was wäre dann gesund? Ne? Ich habe auch U14, so in der erste Endrunde, Finale Deutscher Meisterschaft, habe ich mit Antibiotikum gespielt. Da war ich erkältet und dann gab es halt, ich wollte es nicht verpassen. Ich hatte Angst dann, dass mein Team spielt und ich bin nicht dabei. So, und da habe ich ja die Jahre davor umsonst trainiert. Und da könnte man auch sagen, ja, wäre es gesünder ohne Antibiotikum? Ja, wäre es. Ich wüsste auch nicht, was ich bei meiner Tochter machen würde. Ne? Aber in dem Moment hat es geklappt.
Ja.
Ne, hätte ich jetzt danach eine Herzmuskelentzündung bekommen und hätte krasse Nachteile, dann wäre es nicht so gut gewesen, logischerweise. Deswegen ist es fast schon eine philosophische Frage. Und ich glaube, es ist auch, Leistungssport ist was sehr Besonderes. Ich glaube, wenn man jetzt so Büroathleten, Athletinnen, ne, die wirklich so Job, Familie und so, dann ist eine übertriebene Angst natürlich nochmal was anderes, weil man kann sie körperlich nicht so channeln.
Ja.
Ich glaube, im Leistungssport, das ist das Coole, du kannst halt die Angst wirklich ins Wasser bringen. Du kannst die Angst in den Kraftraum bringen. Und dann, wenn du was mit der Angst machst, dann ist die auch so ein bisschen happy im Sinne von, du hast mich gechannelt, du hast mich sozusagen eingesetzt, diese körperliche Urkraft. Ne? Ja, und ich glaube, das lernen viele Athleten auf dem Weg. Und bei mir war es ja dann mit 23, ich glaube, da hätte ich noch so 1-2 Jahre Wasserball-Profi-Level, erste Bundesliga hätte ich noch im Tank gehabt, da war auch Kapitän von einem Bundesliga-Team und wir hatten auch den größten Erfolg, Europapokal Männer, gerade Teilnahme. Wir haben wirklich dritte Liga angefangen, zweite, erste Europapokal, und dann wussten wir auch, da geht's jetzt nicht mehr weiter. Die anderen sind Vollprofis, wir studieren alle. Und dann hat ja die Depression quasi reingekickt, weil das, glaube ich, auch, Systeme halten so lange, wie sie halten können. Und irgendwann manifestiert sich was, drückt sich was aus, in dem Moment Depression, naja, und dann musste ich mich quasi mit dem Thema beschäftigen. Und in jeder Psychotherapie geht es viel um Gefühle, geht es viel um Angst. So, ne? Weil die Depression, kann man jetzt verschiedene Wortbedeutungen sich angucken, aber eine ist ja depress, also unterdrücken, und irgendwann suchen sich die Gefühle quasi einen Ausgleich, und es ist bei der einen Depression, bei dem anderen ist es Sucht, bei dem anderen ist es Rückenschmerzen, bei dem noch anderen ist es eine Essstörung oder, weiß ich nicht, toxisches Verhalten oder so. Ne? Genau, und demzufolge ist es eine schwierige Frage, was wäre gesund, weil ich glaube, dann die ungesunde Reaktion ist die gesundeste Reaktion. Mhm. Das ist sozusagen eine quasi gesunde Reaktion auf ein ungesundes Muster. Und es hat halt jahrelang gehalten und war erfolgreich. Deswegen, ich schwimme so ein bisschen, weil die Antwort nicht so easy ist.
Ja, die ist auch nicht einfach.
Wie siehst du das Thema Angst und Leistungssport?
Ich persönlich habe ja Tennis gespielt und ich war immer so ein Trainingsweltmeister. Ich war im Training viel, viel besser, weil ich kenne mich mit Wasserball zu wenig aus, aber Tennis ist ein sehr koordinativer Sport. Und mein Nervensystem war immer so angespannt, dass ich unter Wettbewerbsverhältnissen einfach nicht die Lockerheit hatte, die man braucht, um sein bestes Potenzial abzurufen. Deshalb, für mich muss ich ganz klar sagen, meine Angst vorm Verlieren hat mich wahnsinnig viel Potenzial unter Wettbewerbsbedingungen gekostet. Und da, im Tennis kenne ich mich, wie gesagt, besser aus, da weiß ich, dass die Besten einen mentalen Weg gefunden haben, das eben zu sowohl ihre Motivation, ob angstgetrieben oder nicht, für ein hartes Training aufrechtzuerhalten. Und trotzdem im Wettkampfmodus die Lockerheit zu haben, dass Angst ihnen nicht im Weg steht. Und diese Menschen habe ich immer wahnsinnig beneidet. Und jetzt bin ich ein paar Jahrzehnte älter. Jetzt kann ich genau diesen Modus auch abrufen, dass mich Angst nicht behindert, obwohl sie meinen täglichen Alltag auch begleitet. Aber ich kann es eben durch bestimmte Mentalstrategien, durch einen bestimmten Fokus so ausblenden, dass es mich in dem Moment körperlich nicht behindert. Ich glaube, es hängt auch von den einzelnen Sportarten ab. Aber die Angst zu verlieren, nicht der einzige Motivator ist, etwas zu machen, sondern die Lust zu gewinnen. Das halte ich schon für einen Zielzustand, den sich lohnt zu erforschen. Auch wenn man weiß, je nach Persönlichkeitsstruktur, dass es für manche der Weg vielleicht für immer verborgen ist.
Das ist sehr spannend, weil ich denke gerade da vertiefend zum ersten Mal nach durch deine Frage. Und ich glaube, und das ist eine schmerzhafte Erkenntnis, ohne diese Angst wäre ich nicht so gut im Wasserball gewesen. Mhm. Weil ich hatte nicht den besten Schuss, ich war nicht der Schnellste, ich war nicht der Stärkste von meinem Talent, von meinem Potenzial her. Ich musste das durch hartes, kraftvolles Training über die Schmerzgrenze rüber. Und wann geht der Körper über eine Schmerzgrenze rüber? Wenn er Angst hat, wenn er irgendwie sagt, ich habe Angst, nicht für die U21-Europameisterschaft nominiert zu werden. Das war jahrelang mein Antrieb. So, und dann habe ich es auch geschafft. Aber durch dieses so, ich schraube mich um 4.45 Uhr aus dem Bett raus, nehme um 5.17 Uhr den Bus und bin um 6 Uhr im Wasser, um 7 Uhr gehe ich raus und um 8 Uhr sitze ich in einer Doppelstunde Latein. Das ist absurd, das ist viel zu wenig Schlaf, das zweimal die Woche und jeden Abend Training, jedes Wochenende Spiel. Und ich musste quasi über diese Komponente kommen, weil ich war nicht mit dem besten Talent gesegnet. Das heißt, meine Funktion, richtig konditionell ein Spiel durchzupowern, habe auch immer durchgespielt, ging nur mit über krassen Trainingseinsatz. Ja. Und hätte ich das nicht gehabt, dann wäre ich nicht so weit gekommen. Mhm. Dass das später ins Ungesunde gekippt ist, ja, aber als Team hatten wir diese Fähigkeit, diese Angst in Lockerheit umzuwandeln. Also wir haben immer in den entscheidenden Situationen, haben wir dann doch mit einem Tor gewonnen. Mhm. So, und das ist sehr spannend, weil dann hast du eine systemische Teamkomponente auf einmal mit drin.
Ja.
Und du hattest auch Leute bei uns, mein Gott, die haben das alles nicht so ernst genommen und haben dann super gut gespielt, aber die brauchten diesen heftigen körperlichen Einsatz nicht. Das waren dann lieber im Training, wo der Trainer nicht da war und die gesagt haben, ja, jetzt können wir hier ein bisschen, der Trainer ist auf Toilette gegangen, jetzt können wir ein bisschen hier rausnehmen. Und ich so, auf keinen Fall. Mhm. Auf keinen Fall. Ich will mir nicht den Vorwurf machen lassen, dass wir in 3 Wochen verlieren, weil wir jetzt nicht den letzten 50er-Sprint hier Vollgas nicht geschwommen sind. Mhm. Ja.
Mhm. Verstehe. Jetzt hast du gesagt, bei dir ist es dann im Erwachsenenalter in eine Depression gemündet. Es gibt verschiedene andere mögliche Ventile. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen oder einige Menschen, hoffentlich nicht zu viele, aber zuhören, die im Moment in so einer Überlastungsphase sind, wo sie dauerhaft ihre Grenzen ignorieren, vielleicht aber doch noch nicht ganz an dem Punkt sind. Bei dir war es dann ein Klinikaufenthalt oder mehrere Klinikaufenthalte. Was kannst du den Menschen als Warnsignale geben, wo man sagt, wenn man das bemerkt auf einer regelmäßigen, auf einer chronischen Art und Weise, dann darf man jetzt schon handeln und muss es nicht unbedingt zum Äußersten kommen lassen. Was waren bei dir persönlich, wenn du dich zurückerinnerst, deine Frühsignale?
Die Lust auf Smalltalk verloren. Also ich habe einfach Bock, mit Menschen mich zu unterhalten. Ich habe Bock, mich mit Menschen zu verbinden, in Resonanz zu gehen. Und da zum ersten Mal gemerkt, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie es funktioniert. Was sagt man, was fragt man? Die Augenkontakt hat nicht mehr so richtig geklappt. Scham, Schuld. Viel mehr Fehler. Ich war in allen Videoanalysen auf einmal der Hauptdarsteller und das will man im Leistungssport. Willst du kein Hauptdarsteller in Videoanalysen sein, weil da werden Fehler aufgezeigt.
Für dich subjektiv empfunden oder faktisch geworden?
Faktisch.
Okay.
Ja, wirklich faktisch. Also der Teufelskreis war dann mehr Angst vor Fehlern, da haben wir wieder das Thema. Also dann ist es genau dann gekippt. Mehr Angst vor Fehlern, dann konnte ich das Team nicht mehr führen, ich konnte mich nicht führen und hatte wirklich dann auf einmal panische Angst, ne, vor dem Wasserballspielen. Verändertes Essverhalten, wirklich volle Pulle, Zucker, Fett. Konnte mich im Psychologiestudium keine 5 Minuten mehr konzentrieren. Und ein übelstes Schlafbedürfnis, auch wirklich 10-12 Stunden geschlafen und dann aber aufgewacht, als hätte ich die ganze Nacht durchgesoffen. Mhm. So, genau dieses Diskrepanz, einfach kein erholsamer mehr Schlaf, weil auch diese Angst und vor allem Scham und Schuld. Und ich habe mich dann irgendwann so versteckt und das ist kein Frühwarnzeichen mehr, sondern ein Spätwarnzeichen, du bist komplett krank. Also meine ich gar nicht despektierlich, sondern du bist jetzt einfach psychisch krank. Mich dann in meiner WG, in der Dreier-WG, habe ich mich nicht mehr getraut, auf Toilette zu gehen, weil ich meinen besten Kumpels, die mit mir gewohnt haben, nicht begegnen wollte. Mhm. Das heißt, ich saß dann da und habe mir beinahe in die Hosen gepisst. Weil die Angst und die Scham so groß war und da sieht man genau dieses so, Das ist totaler Quatsch, wenn man da gesund drauf guckt. Ne? Deswegen ist es ja auch eine Depression. Deswegen sind alle mentalen, emotionalen Krankheiten ja so absurd von außen. Wir haben Unteachable Lessons im Vorgespräch gehabt. Das kann man Leuten, die damit keine Berührung haben, persönlich schwierig erklären. Dann geh doch auf Toilette, dann warte doch auf den Moment. Nein, das ist sozusagen, es ist so angstbesetzt, dass da diese Kopfgeburt und auch diese Fata Morgana drin ist. Und bei den Frühwarnzeichen ist es auch natürlich auch, wie differenziert man es? Mein Gott, dann hast du 14 Tage mal Schlafruhe, dann auch verändertes Essverhalten, dann reguliert sich alles wieder. Mhm. Aber irgendwann ist die Grenze, wo man merkt, es wird schlimmer und auch egal, was ich mache. So, und dann habe ich ja den Antrieb drauf gesetzt, mehr Druck ist immer besser, hat jahrelang davor funktioniert, ich löse alles mit Druck, mit Wichtigkeit, mit Bedeutung auf. Naja, wenn du eh schon im Spotlight-Effekt bist und eine erhöhte Wichtigkeit hast und du packst noch mehr Wichtigkeit obendrauf, dann schiebt sich halt komplett rein. Mhm. So, und das ist auch, das ist ja hier, wir haben ja Zeit, über was zu reden, das Schwierige ist, Prävention, wir haben ja immer so ein Dilemma. Hätte ich das jetzt früher erkannt, ich habe schon erkannt, das geht in eine fucking Scheißrichtung gerade, dann aber freiwillig quasi rauszusteppen und zu sagen, okay, ich bin Kapitän, ich lasse euch quasi jetzt ein paar Spieltage alleine und mache was auch immer, Psychotherapie, Psychopharmaka, Urlaub, was auch immer so ansteht. Und ohne dass ich krank bin, in keiner Welt hätte ich das hinbekommen. Ich lasse die Leute im Stich, wie kann man nur, ne, wer was nicht will, wer was nicht kann, der will es nicht. Und ich habe mir so gewünscht, dass ich eine Schulterverletzung habe. Ich habe mir so gewünscht, dass ich wirklich was Körperliches habe. Und wir haben auch mit dem Teamarzt dann besprochen, ich habe eine Woche lang eine Herzerkrankung vorgetäuscht. Mhm. Weil ich habe mich so krass dafür geschämt, dass ich nicht erklären würde, ich kann nicht mehr, aber ich kann dir nicht sagen, warum. So, und war blöd, weil alle mir Termine bei irgendwelchen Herzspezialisten besorgt haben und dann auf einmal habe ich gemerkt, mir ging es noch schlechter nach der Lüge. Ja, und dann dieses Raussteppen. Alter, deswegen ist es in der Retrospektive immer so, ja, das erkennen, dann das machen. Weiß ich nicht, ob es mir geholfen hätte, weil es vielleicht in meinem System einmal wirklich intensiv raus musste, wer an sowas glaubt. Und dann das Dilemma in der Prävention, du weißt ja nicht, was ohne passiert wäre. Hätte ich vielleicht noch durchhalten können, hätte auch nichts geklappt und so. Und ich glaube auch da, im Büroathletentum mit Familie und so, es ist wieder was anderes, weil man, glaube ich, obwohl ich kenne die Projekte von den Leuten nicht, die zuhören, kann auch sein, dass wenn man da raussteppt, dass man merkt, Alter, der Backlash ist so groß, wenn ich jetzt hier 3 Wochen draus bin, meine Karriere, da geht es jetzt um richtig was. Deswegen ist dieses Durchhalten, ist es immer so von einfach zu sagen, erkenne deine Frühwarnzeichen und dann mach Maßnahmen. Mhm. Ja. Weiß nicht, ob du mal Situationen hattest, wo du genau wusstest, ey, da hätte ich raussteppen müssen, aber es ging nicht.
Absolut. Und ich habe da eine große Empathie für alle Menschen, die es nicht tun. Eine meiner Erkenntnisse von jetzt 10 Jahren Arbeit ist, manchmal ist der Knall vor die Wand unvermeidbar, weil das interne Wertesystem, genau die Treiber, die du jetzt so wunderschön plakativ gezeigt hast, sie erlauben es einem nicht, nur 1 Zentimeter, bevor es nicht mehr geht, die Handbremse zu ziehen. Weil sonst wäre man auch typischerweise nicht an diesen Punkt gekommen, wenn man nicht diese ganz starken Treiber hätte. Es ist etwas, was einfach nicht zusammenpasst. Eine Vernunft, vorher zu reagieren, die hat man nur, wenn man gar nicht an diesen Punkt gekommen ist. Und deshalb müssen sich viele Menschen dann einfach auch wieder an diesen Punkt erstmal hinkämpfen, um dann zurückzukämpfen. Wie sah dann deine Reise in groben Zügen, ohne sie jetzt komplett zu skizzieren, aus? Von der Erkenntnis, ich muss mir helfen lassen, ich lasse mich einweisen in eine Klinik. Was ist da grob passiert und wie hat es dich in dein Leben zurückgeführt? Mhm.
Du, ich kann ausschnittweise ein paar Geschichten erzählen. Ich könnte darüber 1000 Geschichten erzählen. Die eine Geschichte ist wirklich Psychiatrie, 6er Zimmer, Charité, Berlin Mitte, 4 Monate. 20 Kilo Übergewicht, weil ein neues Medikament probiert wurde. So, also nicht an mir ausprobiert. Ich war jetzt nicht Teil einer Studie, sondern es wurde was nochmal umgestellt. Das war wahrscheinlich mit der schrecklichste Moment, weil, ja, dann liegst du da mit 5 Leuten, die kennst du gar nicht. Denen geht's auch richtig scheiße, die sind krank und dann 20 Kilo Übergewicht als Leistungssportler. Boah, sehr bitter. Und der Moment, ich habe den noch nie ausgesprochen, ich kriege Gänsehaut, als mein Vater dann zu mir gekommen ist und meinte, Jakob, wir müssen neue Klamotten kaufen. Du kriegst die Hose nicht mehr zu. Ich habe dann den Knopf offen gelassen und mit einem Gürtel rübergeschnallt. So, ne? Weil der Moment, wo du eine neue Kleidung kaufen musst, ist natürlich eine Realisation, die willst du so lange wie möglich vermeiden. Und dann auch dieses Zurückkommen im Sinne von überlernen, wie wenig dann doch passiert. So, ich bin dann nach 4 Monaten raus aus der Depression, gesund geworden und habe dann noch die letzten Spiele quasi erst als Co-Trainer mitgemacht, noch in der Mannschaft. Also ich bin dann wieder so zurück und dann aber sogar noch ein Spiel mit 15 Kilo Übergewicht gespielt und auch gemerkt, das ist ein anderes Game, so, nur so ein paar Minuten und dann, glaube ich, 14 Tage später waren es nur noch, weiß ich nicht, 13, 12 Kilo oder so, ich habe dann wieder mittrainiert und dann sogar noch eine richtig coole Aktion gehabt, so, ne, habe noch einen sehr coolen Pass gespielt, das war jetzt auch nicht aus dem Vollsprint, den konnte ich nicht mehr, aber es war so Timeout, Jakob wurde eingewechselt, den Pass konnte ich noch spielen und alle haben gejubelt. Und das Spiel war auch egal. So, da habe ich gemerkt, ey, die haben alle mitgekriegt, logischerweise haben die alle mitgekriegt, dass ich in der Psychiatrie war. Und diese Art Menschlichkeit zu merken, ne, dass sich Leute richtig freuen und auch merken, alles andere ist gerade scheißegal. Der Dude, Alter, der hat es richtig krass verdient, der hat sich zurückgekämpft, der zeigt sich, der ist hier im Wasser. Und ich meine, als Wasserballer, da hast du eine kleine Dreiecksbardose an.
Da kann man nichts kaschieren.
Da kannst du nichts kaschieren. Und ja, so war so ein bisschen das Thema, aber auch da Sprüche abbekommen. So, ne? Und dann haben Leute auch nicht gecheckt, wie es mir ging, und dann gesagt haben, du hast ja ganz schön Übergewicht aufgebaut. Mhm. Ja, da hätte ich mal ganz kurz mal im wahrsten Sinne des Wortes die Hose lassen können und sagen, weißt du, was ich hier gerade die letzten 4 Monate durchgemacht habe. Also den Spruch kannst du dir wirklich einmal schenken und auch zu merken, wie unsicher gerade Männer im Umgang mit Vulnerabilität, Verletzlichkeit bei anderen Männern sind. So, ne? Wie gehe ich damit um, wenn mich was emotional berührt, wenn ich in die Augen gucke und merke, da geht es gerade nicht um den nächsten Spruch zum Ergebnis, sondern da geht es um einen Wesenskern, da geht es um viel mehr. Mhm. Ne? Und dann dieses Kaschieren mit Entwertung.
Wo bist du? Du bist beruflich gesehen ein sehr erfolgreicher Coach, der Menschen mit Stress hilft. Werden wir gleich auf dein Buch eingehen. Wie geht's dir persönlich heute? Würdest du dich als komplett geheilt sehen oder ist es ein System, was stabil ist, aber trotzdem immer wieder Gefahren ausgesetzt ist? Wie geht's dir heute?
Ja, also auf der emotionalen Ebene geht's mir sehr, sehr gut. Bin sehr im Flow, meine Tochter ist jetzt 2 Jahre und 2 Monate, sehr gefestigt als Vater, haben wir auch im Vorgespräch, bin Vater im dritten Ausbildungsjahr, im dritten Lehrjahr und so fühle ich mich auch mit allen Herausforderungen, die so kommen oder die ich auch schon gelernt habe. Bin sehr glücklich, Vater zu sein, Ehemann zu sein und wir sind aufs Dorf gezogen und bin wirklich täglich im Wald, so einfach als Metapher. Sehr schöne Projekte. Und da, so geht's mir. Also wirklich, war gestern im Gym hier, als ich in München angekommen bin. Also hab meine Routinen am Start, die mir wirklich gut tun. Mhm. Und auch nochmal neue Freunde gewonnen, die mir auf einer emotionalen Ebene gut tun. So, ich habe gemerkt, okay, hier sind Menschen, mit denen will ich mich anfreunden, die kenne ich schon. Und dann auch 2, 3 neue Freunde in mein System reingeholt, mit denen ich eine sehr tiefe Verbindung habe. Und ich hole mir Sicherheit, auch emotionale Sicherheit über tiefe Verbindung mit anderen Menschen. Mhm. So, und habe ich auch erst vor Jahren verstanden, das ist dann auch kein Zufall, sondern das muss eigentlich wie so eine Art Ernährungsplan und Sportplan passieren. Dass ich wirklich mindestens einmal im Monat mit den Personen telefoniere. Ich lege auf und mache einen neuen Termin. Das ist für mich wie ein Arbeitstermin. Das ist wie ein Monthly, was wir im Job machen mit dem Team. Und der Gedanke, wenn du jetzt über die Zukunft redest, ich werde nicht depressionsfrei sein bis an mein Lebensende. Wenn es so ist, bin ich wirklich der glücklichste Typ der Welt, flieg nach München und umarme dich und strahl dich an. Aber die Wahrheit ist, die Serie seit 2012 ist zu regelmäßig und ich kenne zu viele Studien und ich bin auch zu früh in die Depression gekommen. Also es ist, je früher du es bekommst, desto dümmer. Mhm. Also wenn du die erste Depression mit 14, 15 bekommst, ist es einfach alleine von den Studien total blöd. Wenn du es so mit Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50, dann ist es viel entspannter von der Datenlage her. Dazu waren die auch zu heftig und das erleichtert mich, weil ich auch das Leistungssport-Mindset rausnehmen kann. Mhm. Ich hatte früher noch dieses so, ich muss jetzt den Rekord brechen. Der Abstand zwischen 2 depressiven Episoden und 2 Klinikaufenthalten muss verlängert werden. Der Rekord liegt bei X, ich muss jetzt in Y kommen. Ja, was ist passiert? Der Rekord hat gar nicht geklappt, weil es kein Rekordthema ist. Mhm. Weil da zu wenig in meiner Hand liegt. Ich kann viel machen, ich kann in die Prävention gehen und gleichzeitig gibt es eine harte Lücke zwischen Leistung und Ergebnis. Ja. Es ist einfach so, ich kann da alles reingeben und wenn ich die Wichtigkeit auch von einem sehr wichtigen Thema, nämlich meine Gesundheit, übertreibe, dann kippt es und es macht mich krank. Und diesen Menschensport wirklich für mich zu lernen, ist wirklich eine wöchentliche Aufgabe, mich dazu einzugrooven und von Leben zu Lebensphase auch noch unterschiedlich. Und was entspannter geworden ist, ist der Umgang. Schnelle Reaktion, schnelles Erkennen und auch den Kopfgeburten so gut wie es geht nicht mehr glauben. Mhm. Und wirklich auch zu verstehen, das ist gerade mein depressiver Anteil. Und dann auch zu merken, was mir dabei gut tut, eine gewisse Normalität aufrechtzuerhalten, mit Leuten in Kontakt zu gehen, Leute anzurufen oder zu sagen, es hilft mir total, wenn wir telefonieren, es hilft mir, wenn wir essen gehen. Ich bin krank, das musst du wissen. Und dann auch zu merken, wie die Leute mit mir umgehen. Ne? Und der Inner Circle, du, dann sitze ich da und bin logischerweise in der Depression. Das merkt man mir schon an. Aber dann auch zu merken, ein Teil von mir funktioniert auch. Ein Teil von mir ist krank, aber ein Teil von mir ist auch wirklich gesund. Mhm. So, ne? Und diese Absolutheit rauszunehmen, hilft mir total. Und gleichzeitig ist das einfach meine offenste Flanke, die ich habe. Und je stärker ich die integriere, je mehr ich drüber rede, desto mehr nehme ich Scham und Schuld raus. Weil das ist bei mir, davon ernährt sich die Depression, Scham und Schuld.
Okay. Das ist für viele Menschen, da wollte ich eigentlich später zu diesen Gefühlen kommen, aber jetzt passt, glaube ich, ganz gut. Scham und Schuld sind für viele erstmal nur so Buzzwords. Für dich ist es ein handfestes Gefühl. Wie fühlt sich sowas an, wenn Menschen sagen, sie können ihre Gefühle noch gar nicht so benennen, was ja auch Teil deiner Strategie ist. Aber wie merkt man, dass Scham und oder Schuld ein großer Teil des internen Erlebens ist, die einem auch Energie kostet, bis hin zu depressive Verstimmungen auslöst?
Also Scham ist ein Gefühl, das hat auch positive Komponenten, um eine Gesellschaft zu strukturieren. Da kommt es ja her. Also man kann sich darauf verlassen, dass alles Gefühl einen evolutionären Vorteil hat. Ansonsten hätten wir das nicht mehr. Mhm. Es muss irgendwie Survival of the Fittest ein Element haben, was dazu beiträgt, dass wir überleben. Und Scham ist ganz kleine Strukturierung von sozialen Normen in einer Gruppe. So, das heißt, wenn du hast dann gewisse Regeln, früher in der Steinzeit gehabt, und das heißt wahrscheinlich sowas wie, wenn der Nachbar angegriffen wird von einem wilden Tier, dann gehst du bitte hin und hilfst dem. Mhm. So, und du stehst nicht daneben und trinkst einen Steinzeitkaffee. Du würdest wahrscheinlich danach rausgeworfen werden aus der Gruppe und dann hast du nicht überlebt. Das heißt, alle Leute, die nicht diesen sozialen Kompass hatten, diesen Normkompass, die sind rausgeworfen, haben nicht überlegt, haben sich nicht fortgepflanzt, und das heißt, du hattest so einen Klebstoff im Sozialen, und wenn du dann in Konflikt gegangen bist mit einer Regel, die eine Gruppe zusammenführt, dann hast du dich geschämt und hast es nie wieder gemacht. Das ist ja die Funktion von Scham. Das heißt, ein Marker für eine Regel. Und jetzt müssen wir die Regel mal auseinanderhalten. Jetzt gibt's Bodyshaming. Und Bodyshaming ist natürlich eine Regel, die absurd toxisch ist. Wer sagt denn, welcher Körper wie wo aussehen muss? Und auf einmal kann ja Scham genutzt werden von einer Werbeindustrie, von einer Abnehmindustrie, um dir zu erklären, durch die Blume, das ist ganz subtil, dafür müsstest du dich schämen, das ist nicht okay, das geht besser, sagen wir es mal so. Mhm. Und der Antrieb ist dann, das ist nicht sozial adäquat, ich muss mich dafür schämen.
Dich müssen wir rausschmeißen aus dem Rudel.
Genau, und das ist absurd, weil das ist eine Verdrehung, die hat da gar nichts damit zu tun. Mhm. Du wurdest früher nicht rausgeschmissen, wenn du Übergewicht hast. Es gab mal Zeiten, da hatte der König Übergewicht, weil es ein Zeichen für Wohlstand war.
Ja.
Na, da sehen wir auch, wie es sich dreht. Und dann gibt es noch Mom-Shaming. Ne? Dass sozusagen angeblich, wenn Mütter irgendwas nicht im Griff haben, dann werden sie geschämt, von wegen, du bist keine gute Mutter. Das heißt, wir schämen eigentlich so voll viele Bereiche und packen das damit ran. Und das Gefühl dahinter oder die Gedankengänge dahinter sind wirklich, das darf nicht sein, ich muss mich schämen. Und damit ist es was Peinliches und auch eigentlich so eine Peinlichkeit hoch 10. Das wird wirklich existenziell. Also ne, alle, die mal richtig Scham erlebt haben, für was auch immer, das zieht sich so krass zurück, und der Marker, der Positive dahinter ist ja, dass ich mir das merke und nie wieder mache, und die Überprüfung vorher ist, stimmt die Regel dahinter?
Ja.
So, wenn wir beide jetzt hier in München nackt rumlaufen und wir umarmen Leute und waren gar keine Grenzen, dann müssen wir uns danach dafür schämen, dass wir es bitte nie wieder machen, wie auch immer wir auf diesen Gedanken gekommen sind. Mhm. Das wäre gut. Mhm. Oder ich habe mal erster Vortrag für einen Kunden, und meine Frau hat mich begleitet, meine Tochter war 6 Monate, war sehr berührend, und meine Schwiegermutter hat auf unseren Hund aufgepasst. Dann sind wir nach Hause gekommen und wir haben uns alle krass gefreut, den Hund wiederzusehen, und der kommt zu mir, Schnäuzel, kleiner Havaneser, und ich hatte links meine Tochter, rechts probiere ich meinen Hund hochzunehmen, war die dümmste Idee, die ich hatte in dem Moment. Und der Hund hat sich rausbewegt, meine Tochter hat sich rausbewegt, und ich mache einen Sidestep und drücke meine Tochter gegen die Wand. Gerade noch so, sie ist nicht runtergefallen. Alle haben sich total erschrocken, der Hund ist sozusagen weggesprungen. Und dann haben wir gecheckt, okay, nichts passiert, allen geht's gut, wir haben uns alle erschrocken. Dann habe ich mich geschämt ohne Ende, ich habe mich schuldig gefühlt, bin im Arm meiner Frau in Tränen ausgebrochen. Das wird mir nie wieder passieren. Die Scham war ein emotionaler Erinnerungsmarker, der sich raufgesetzt hat. Positive Scham. Ich würde mal sagen, zu 5% ist Scham positiv, 95% der Scham kann man getrost als toxisch einstellen und mal überprüfen, ist das so, dass wirklich jemand sagt, Chris, dafür musst du dich schämen? Mhm. Wahrscheinlich keiner.
Mhm. Was sind für dich jetzt so die Gedanken, die Ideen von Scham, die dich in eine weitere Episode stürzen könnten? Also was ist für dich persönlich so die Triggerpunkte, die du im Moment so nicht kontrollieren kannst?
Die ich nicht kontrollieren kann? Boah, das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich das Gefühl habe, dass ich gut aufgestellt bin und die letzten Jahre viel mit Scham gearbeitet habe.
Okay.
Also in der Psychiatrie, das ist eigentlich eine Ansammlung von Menschen, die sich schämen. Da wird viel dran gearbeitet. Ne? Alleine da jetzt gerade zu übernachten, alleine da jetzt in der Selbsthilfegruppe über die tiefsten inneren Verletzungen und bei manchen Leuten ja heftige Traumata zu reden und auch dann darüber zu reden, dass Leute hoffnungslos sind. Die drehen ihre Runden, sind da einmal, sind wir wahrscheinlich 4-5 Mal im Jahr. Die haben eigentlich so eine Art, klingt traurig, Dauerkarte. Die haben da so ein Jahresabo, weil sie nicht in eine soziale Struktur mit Partnerschaft, mit Job, mit Haus teilweise, mit Wohnung zurückkommen. Das heißt, die schaffen es gar nicht, sich zu strukturieren. Und darüber, natürlich schämen die sich dafür. Und dann, das ist auch so der Kontext, der mal reinkommt. Ich bin sehr privilegiert in dem, sozusagen in dem Umgang und auch mit der Verarbeitung von Depressionen, weil ich einfach unglaublich viele Ressourcen habe und dann auf Menschen zu treffen, die sich sehr dafür schämen, wo die aber ihre Kindheitsgeschichte erzählen, wo ich doch denke, Alter, Digga, du lebst. Du lebst, so das ist, das können wir gemeinsam mal feiern hier, abends bei einem Psychiatrie-Tee. Und dieses Ansammeln von Scham hat dazu geführt, dass ich seit Jahren den Umgang mit Scham übe. Mhm. Deswegen an, mit Scham vor Fehlern. Scham, nicht leistungsfähig zu sein. Scham, bei Noten war mir immer relativ egal, aber Scham, krank zu sein. Also erst körperlich krank zu sein und dann depressiv zu sein. Scham, das Leben nicht im Griff zu haben. Scham, wenn ich zu übertrieben gut drauf war und irgendwie begeistert von dem Thema Stresscoaching geredet habe. Dann haben auch Leute gesagt, oh, das ist irgendwie
too much.
Das ist ein bisschen too much. Ja? Das heißt, diese Einordnung, diese Normierung und dann auch zu merken, dass zu 95%, deswegen erzähle ich es, die Scham aus mir rauskam. Da hat kein anderer gesagt, Jakob, dafür musst du dich schämen. Die meisten, habe ich ja diesen Wassermann-Moment erzählt, haben gesagt, hey, wie heftig, dass du dich da durchgekämpft hast. Ne? Noch keiner erlebt, der gesagt hat, ey, du bist selber schuld und du musst dich schämen. Mhm. Das kam aus mir raus. Und das war die Arbeit, die ich mal mehr oder weniger besser gemacht habe. In der Serie kann ich dir sagen, gibt es noch kleinere Ankündigungen von Scham, aber das sind eher so alte Geschichten. Mhm. Ne, wenn ich jetzt die letzten depressiven Episoden mir angucke, dadurch, dass ich öffentlich drüber rede, ich mit jedem mal öffentlich drüber reden, nehme ich der Scham die Macht, weil die Scham will, dass ich mich verstecke.
Ja.
Und ich beweise ihr quasi, dass ich trotzdem mich zeige. Mhm. Genau, und letzter Punkt zu Scham, der hat mich fasziniert. Wer keine Scham und keine Schuld hat, ist ein Psychopath. Das heißt, wenn wir jetzt verurteilt werden und wir sagen vor Gericht, ich bekenne mich schuldig und ich schäme mich dafür, dann ist das ein Zeichen, was positiv gewertet wird.
Okay.
Neben dem, dass du es zugibst, ist sozusagen ein Schuldeingeständnis, macht was mit dem Gericht. Und Psychopathen haben keine Scham und keine Schuld und damit sind sie nicht so sozial adäquat unterwegs. Das heißt, der Wunsch, Scham und Schuld nicht mehr als Gefühl parat zu haben, ist der Wunsch nach Psychopathie. Das ist auch nicht gut.
Das heißt, es nicht zu fühlen ist nicht gut, aber trotzdem mögen wir die Situation, da drin zu sein, auch nicht so häufig. Und deshalb das, was du im Nebensatz sagtest, möchte ich nochmal herausstellen. Die Regel zu überprüfen, die zu dieser Einschätzung geführt hat, das ist ja das Entscheidende. Denn es ist so einfach, sich einfach abends völlig fertig durch Instagram durchzuscrollen, zu sehen, dass allen anderen super geht und sich dann selber zu schämen, warum man eben nicht die Penthouse-Wohnung auf Ibiza oder was auch immer sich Leute so reinziehen. Und da zu hinterfragen, für welche Regel glaube ich mich eigentlich gerade schämen zu müssen? Das ist offensichtlich der Weg, dieses Gefühl auch ihm die Kraft zu nehmen. Habe ich das richtig mitgenommen?
Genau, und da, selbst wenn dir 100 Leute um dich herum erzählen, du musst Kinder kriegen, du musst keine Kinder kriegen, du musst Karriere machen, du musst so aussehen, du musst Krafttraining machen, du musst. Und der Scham steckt ja, du musst, um zur Gruppe dazuzugehören. Wenn du es nicht machst, läufst du Gefahr rauszuwerfen. Deswegen ist Scham ja so unglaublich intensiv.
Mhm.
Und weil es will dir einen Marker setzen im positivsten Sinne. Es hat sich bloß gedreht, weil diese du musst Regeln A, total verwirrend sind. Das war, glaube ich, vor 200 Jahren ganz einfacher oder vor 500 Jahren noch einfacher. Das heißt, wir sind so in einer Multioptionsgesellschaft, dass du musst dich damit, also du darfst dich damit beschäftigen. Was sind deine eigenen Lebensregeln? Und wir leben in einer liberalen Demokratie. Du kannst dir machen, was du möchtest. Du hast sogar ein Recht auf Krankheit. Wenn du sagst, ey, ich bleibe krank, ich will krank sein, solange du dich nicht Gefahr läufst, umzubringen, kann keiner was dagegen machen. Du hast ein Recht auf Krankheit. Und das heißt, diese Einladung, das für dich selber zu sortieren und Scham auch als Marker zu sehen, sich die Regel dahinter anzugucken. Wer hat dir die beigebracht? Dein Papa, deine Mutter, dein Nachbar? Ist es, hast du es gelesen? Siehst du es irgendwo? Willst du es übernehmen? Wie geht's der Person, die die Regel dir angeblich erzählt hat? Frag mal nach. Existiert die überhaupt? Bringt eine massive Selbstverantwortung mit dir. Weil Scham kannst du nur in dir auflösen. Weil selbst wenn da jemand sagt, Chris, dafür musst du dich schämen, dann erlaube doch nicht, der Person über dich zu bestimmen. Es sei denn, weiß ich nicht, nee, da fällt mir gar kein Kontext ein, der das rechtfertigen würde.
Ja. Ich habe es mal für mich so durchgespielt und da direkt eine Frage, die auch schon fast in Richtung Philosophie geht. Ich bin auf deine Perspektive gespannt. Wenn man eine Regel entdeckt, wo man sagt, für die schäme ich mich, nehmen wir jetzt mal das Thema Figur. So, ich kriege zum Beispiel ständig irgendwelche Calisthenics-Werbungen in meine Social-Feeds. Da steht dann, Männer ab 40, diese Figur, haben alle ein Sixpack, was ich nicht mit 18 hatte, etc. So, wenn ich jetzt, und da bin ich einigermaßen stabil, toi toi toi, aber nehmen wir das mal als Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ach, so muss der Mann von heute ab 40 aussehen, dann müsste ich mich für meine Figur schämen. Wie kriegen wir das jetzt hin, gerade für Menschen, die ja sehr ambitioniert, sehr, sehr, sehr leistungsorientiert sind, dass man das Wegnehmen dieser Regel nicht als Aufgeben, als Ambition zurückschrauben nimmt, sondern als gesunden Schritt, um nicht in diese Schamfalle zu geraten?
Wir probieren, Gefühl von Verhalten zu trennen. Das ist wahrscheinlich mit die wichtigste Fähigkeit, Achtsamkeit zu üben, und du trennst Reiz von Reaktion.
Ja.
So, das heißt, wenn das Schamgefühl hochkommt, dann ist das erstmal ein Signal, was da ist. Das Gefühl ist echt. So, es fühlt sich echt an, aber es hat kein Recht. Ganz oft, zu 95% ist das nicht im Recht, weil die Regel Bullshit ist, auf der es basiert. Das heißt erstmal das. Ich schäme mich, ich darf mich auch schämen, ich bin ein Mensch, da ist irgendwas angetriggert. So, Punkt. Und das Verhalten danach wäre ja Selbstabwertung, übertriebenes Training, Aufgeben, alles, was dahinter ist. Und jetzt wollen wir ja mit allen Gefühlen die Intensität so einstellen, dass sie uns zieldienlich sind. Und wenn du selber für dich authentisch und ehrlich feststellst, ich will schon fit sein, dann nimm halt die Inspiration mit. Aber das ist dann, der Antrieb ist dann nicht Scham, sondern eher, ich habe keine Lust, krank zu sein. So, oder ich will halt einfach fit sein. Ich will präsent sein als Vater. Ich will. Und das ist was anderes, als ich muss, weil ich sonst aus einer Gruppe oder rausgeschmissen werde oder ausgelacht werde. Mhm. So, und selbst wenn nicht irgendwelche Vögel am Beach auslachen, weil du jetzt sozusagen ein bisschen Übergewicht oder Untergewicht hast. Alter, das ist also das, was Max über Paul über Peter sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Das dürfen wir mal alle lernen, dass das wirklich großer Quatsch ist. So, das repräsentiert deren Bild und deren Unsicherheit und nicht deine. Mhm. Ist es angenehm? Ist das scheiße? Ist mir das auch schon passiert? Ja, aber auch da wieder eine Einladung im Sinne von, die bieten dir gerade ein Verhalten an, der Selbstabwertung, der schamvollen Momente. Ich habe eine Einladung, so wie das Gefühl eine Einladung ist, aber ich muss die nicht annehmen. Das ist wie so, du kriegst eine Postkarte, Chris, zu einem Geburtstag, du musst da nicht hingehen. Mhm. Aber die Einladung liegt auf dem Tisch. Mhm. So, und dieses Durchscrollen und dann, nur weil links das Problem ist, zu viel Scham und zu viel toxischer Antrieb, ist nicht rechts die Lösung, nämlich aufgeben, Resignation, gar nichts mehr machen. Das ist, können wir politisch spielen, das können wir hormonell spielen, das können wir bei Essen, bei Trinken spielen. Zu wenig ist scheiße, zu viel ist scheiße. Eine Banane ist gesund, 10 halt nicht. Mhm. Aber die Banane kann nichts dafür.
Ja, ja. Wichtiger Punkt. Lass uns mal tiefer in dein Buch einsteigen. Die Ein-Minuten-Strategie gegen emotionalen Stress. Da stecken ein paar Wörter drin, die schon so ein bisschen zum Denken geben. Zum einen das eine Minute. Das werde ich gleich ein bisschen challengen, weil jeder verspricht heute, dass alles schnell gehen muss etc. Ich kann aber sagen, ich habe reingelesen, dass es wirklich stimmt. Da sind wirklich Strategien drin, die sehr schnell gehen. Und das ist ein gutes Zeichen, weil viele Menschen, wenn es um solche Art von Trainings oder Routinen geht, sie sagen, ich habe keine Zeit, eine Viertelstunde zu meditieren oder eine halbe Stunde dies zu machen. So, du zeigst, dass es wirklich sehr schnell gehen kann, wenn man die richtigen Dinge nimmt. Und dann das Thema emotionalen Stress. Das hast du vorhin schon ein bisschen differenziert, dass es verschiedene Teile gibt. Hier Fokus auf emotionalen Stress, und das finde ich auch spannend, dass man das eben nicht alles über einen Kamm schert. Wenn wir jetzt nochmal den Begriff Stress, mit dem du dich täglich beschäftigst, nochmal aus einer Metaperspektive betrachten. Was ist aus deiner Sicht so das größte Missverständnis, was Menschen mit diesem Begriff assoziieren?
Ich würde darauf ansetzen, das, was wir gerade besprochen haben, Stresslevel. Unser Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit. Alles, was dich stresst, ist dir wichtig. Alles, was dich nicht stresst, ist dir unwichtig. Das kann man jetzt erstmal einfach auf sein Leben rauffallen lassen und sich mal überprüfen, was stresst mich gerade, was stresst mich nicht, wie ist das irgendwie so verteilt. Das ist jetzt, wir sind gar nicht in gut oder schlecht. Ja. Wir sind gar nicht in positiv oder negativ, sondern einfach als Erstreflexion. Mhm. So. Und das größte Missverständnis ist, wenn ich zu viel Stress habe, dass zu wenig Stress die Lösung ist. Mhm. Wie mit allem, wie wir es ja auch gerade mit Scham oder mit Angst oder mit Wut besprochen haben. So. Und das ist so eine Simplifizierung von dem Gehirn, in so ein Schwarz-Weiß-Denken reinzufallen. Wenn links das Problem ist, ist rechts die Lösung. Und das muss scheitern, das System, weil es dann den Magic Spot nicht trifft, das optimale Stresslevel, was dir hilft, deine ehrlichen und authentischen Ziele zu erreichen. Mhm. Und dieses Einpendeln aus einer Idee des Dagegens und in den Widerstand zu gehen, ist was total Menschliches. Da macht mich was krank, da fuckt mich was ab, da muss ich dagegen vorgehen. Und dieses dagegen vorgehen gegen deinen Stress bedeutet ja, dass du gegen dich selber vorgehst, weil dein Stress ist dein Nervensystem. Es ist deine Bewertung, es ist deine Bedeutung, es ist deine Stressgeschichte, die du erzählst. Das heißt, wenn du gegen deinen Stress vorgehst, dann gehst du gegen dich selber vor. Ich muss mich für den Titel entschuldigen, weil steht auch gegen emotionalen Stress. Ich räume sofort in den ersten Sätzen ein. Wir hatten nicht so viel Zeit für den Titel. Es müsste eigentlich heißen, die 1-Minuten-Strategie, um mit deinem Stress durchs Leben zu gehen und mehr Entspannung und Leichtigkeit zu kreieren. Aber wir haben es kurz und knapp so formuliert, weil der Marketingköder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler quasi. Ne? Das heißt, wir holen ab, du hast zu viel emotionalen Stress, dagegen willst du vorgehen und räumen dann sofort ab. Dagegen kann ich sein. Wir gehen nicht auf eine Antikriegsdemo, wir gehen auf eine Friedensdemo mit dir.
Du hast gerade von Fisch und Köder gesprochen. Ich habe vor Jahren mal so einen Spruch gehört, der jetzt gar nicht so sehr zu dem Thema passt, aber zum Thema Titel etc. Sell them what they want, but give them what they need. Mhm. So, und du versprichst hier eine, oder du verkaufst den Menschen gegen etwas, aber gibst ihnen dann für etwas. Und gleich im ersten Kapitel versprichst du, jetzt ins Teamwork zu gehen, statt dagegen anzugehen. Genau das, was du gerade gesagt hast. Aber du sprichst viel mit Menschen, die mit einer Stressproblematik zu dir kommen. Warum glaubst du im ersten Schritt, dass es überhaupt als der Gegner, der Feind interpretiert wird?
Es ist eine totale erste menschliche nachvollziehbare Reaktion, wenn mir was nicht gut tut, dagegen vorzugehen. So. Und erfordert sehr viel Mut und sehr viel Weisheit, das, was da mir gerade schadet, anzunehmen. Erstmal, es ist da. Es darf da sein, ich bin es selbst. Das ist ja schon mal eine Realisierung. Es ist mein Cortisol, es ist mein Adrenalin, es ist mein Körper, es ist mein Geist, es ist meine Seele. Dann zu dir zu holen, zu integrieren und dann die Power in dem aktuellen Schaden zu sehen. Die Power in deinem Nervensystem zu sehen, die Power in der Anspannung zu sehen und nicht in die Abwertung und in die Ich will dich nicht mehr haben Haltung zu gehen, nur weil es dir schadet, nur weil es übertrieben hast. Das ist sozusagen die Transformation, weil dann hast du eigentlich ein Team und einer schert aus. Und der nervt, der hat was falsch verstanden, der braucht Aufmerksamkeit, der ja, kann halt die eine Sache und übertreibt die eine Sache aber total und den holst du rein, sagst, ey, ich sehe dich, wir brauchen dich auch später nochmal, aber du kommst mal wieder zurück ins Team, wir gehen mal wieder ins Teamwork und jedes Team funktioniert so, dass du die Stärken so einsetzt und die Schwächen probierst zu regulieren und einzunorden und Fußball-Weltmeisterschaft war ja gerade, da haben wir es gesehen. Wir haben Stärken und Schwächen und der eine muss auf die richtige Position und es kann nicht sein, dass, weiß nicht, Harry Kane immer von Eckfahne zu Eckfahne und jeden Kopfball haben will und irgendwas, dann sagen, Harry Kane, wir brauchen dich in den richtigen Momenten, aber übertreib's bitte nicht, dass du hier noch Torwart spielen willst, du willst noch Mittelfeld spielen, du willst noch Außenstürmer spielen und wir sollen dich immer anspielen, so funktioniert's nicht. So können wir es mit dem Stress sehen. Der Stress ist Harry Kane in uns. Der muss gut eingesetzt werden, der muss ummantelt werden von Mitspielern und dann kann er beste Leistung bringen, aber in dem, wo er seine Stärken wirklich einsetzen kann. Und das bedeutet Integration. Wenn wir jetzt mal bei den Engländern vorstellen würden, Harry Kane übertreibt seine Rolle, alle sind genervt von ihm und dann wird der ausgewechselt aus dem Kader geschmissen. So, das wäre total blöd, dann würden die Power von Harry Kane verlieren. Und so ist es im Prinzip von ersten Reaktionen und das bedeutet, wir brauchen Zeit, wir müssen uns kennenlernen, wir müssen deine Stärken, deine Schwächen verstehen und ich muss damit klarkommen, dass deine größte Stärke deine größte Schwäche ist, lieber Stress. Mhm. Weil Wichtigkeit kann uns unglaublich nach vorne bringen. Ein bedeutungsvolles Leben ist unglaublich schön, wenn es bedeutungsschwanger wird und du kommst nicht mehr aus dem Spotlight-Effekt raus. Deine Wichtigkeit triggert dein Ego, dann ist es zu viel. Aber nochmal, die Lösung ist nicht Bedeutungslosigkeit.
Mhm. Nach meiner Beobachtung probieren, wenn Menschen gestresst sind, chronisch gestresst sind, immer die Gründe erstmal im Außen zu sehen, in externen Faktoren. Und es liegt ja aufs Erste auch nahe, das kann der Job sein, es können lange Arbeitszeiten, es können unmögliche Aufgaben, es können enge Deadlines sein, es kann Stress in der Familie sein, etc. Aber du sagst, dass ein unterschätzter Faktor von Stress tatsächlich unsere Gefühle sind. Und da möchte ich jetzt ein bisschen tiefer reingehen. Wir haben schon über Scham etwas detaillierter gesprochen und du sagst, Gefühle im Englischen Emotion, Energie in Bewegung, E-Motion. Das heißt, sie haben alle eine Funktion, sonst wären sie nicht mehr in unserem Genpool entsprechend verankert. Und du schreibst einen schönen Satz, der sagt, wir dürfen von ihnen lernen, aber nicht alles glauben. Und meine Beobachtung ist häufiger, ich spreche jetzt in Klischees, es gibt natürlich Abstufungen, aber dass viele Menschen eher alles glauben, was ihnen ihre Gefühle signalisieren, aber fast nichts lernen daraus. So, und wie können wir das umdrehen, dass wir zum einen dieses ich glaube dir nicht mehr alles ein bisschen kritischer sehen und gleichzeitig aber nicht den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass es nie wieder passiert, sondern tatsächlich uns auch auf eine Lernkurve begeben. Was sind da so die ersten Schritte in diese Richtung?
Das Bild, was sehr gut funktioniert, ist, du hast Pfeil und Bogen und Gefühle spannen quasi den Pfeil des Verhaltens ein. Das heißt, sie ziehen dich sofort nach hinten. Ne? Wenn jetzt hier es brennen würde, dann wäre sofort der Pfeil der Angst, bam, würde das Verhalten einspannen und würde auch hoffentlich losschießen, wir würden rausrennen. Soweit so gut. Evolutionärer Vorteil und Sinn ist immer Überleben und nicht Lebensqualität, nicht Gelassenheit und nicht irgendwie leicht durchs Leben hoppeln. Das war früher sogar ein Evolutionsnachteil, wenn du zu viel meditiert hast. vom Baum und zu viel visualisiert hast und die Gefahr unterschätzt hast. So, und dieses Einspannen ist es genau. Ne? Gefühle spannen nicht ein, zack, sind sie da. Also manchmal ist es ja super schnell, eine Millisekunde, und manchmal baut sich so auf. Da merkst du, oh, ein bisschen Angst, ein bisschen Wut, was machst du damit? Und die Ein-Minuten-Strategie ist ja im Prinzip erstmal Steuerung. Fähig zu werden. Und das heißt nicht Kontrolle, weil du kannst deine Gefühle nicht kontrollieren, nicht willentlich kontrollieren. Das ist wie, du kannst auch nicht jetzt entscheiden, du hörst auf zu atmen. Das ist einfach in deinem Nervensystem einprogrammiert. Keine Chance, das mit Gedanken zu kontrollieren, willst du auch nicht, weil du willst in den Tanz gehen. In einem guten Tanz mit deinen Gefühlen kontrollierst du nicht, sondern du findest einen gemeinsamen Rhythmus und schickst Einladung raus und fühlst auch den Tanzpartner, die Tanzpartnerin. Und dieses Wechselspiel aus, die Gefühle bringen dir ganz, ganz viel Information. Wut ist zum Beispiel viel Information in wenig Zeit. So, alle, die schon mal Wut gespürt haben, ist so, bam, da ist es. Und dann ist die Frage, sendest du es nach draußen? Setzt du die Grenze? Ist das dein Ziel? Oder musst du gerade lernen, dich mal zurückzuhalten? Weil alles, was jetzt passieren würde vom Verhalten, bereust du später. Kann das auch mal sehr reinigend sein, reinigendes Gewitter zu haben und mal auch in einer Diskussion die Wut zu zeigen, aber bitte nicht toxisch, bitte nicht Leute sozusagen komplett runterhauen. Und darum geht es genauso, von wegen Einladung, Pfeil wird gespannt, Steuerungsfähigkeit und dann aber auch nur Steuerungsfähigkeit von 1 ist größer als 0. Wird das immer gehen, dass du immer komplett weißt, was ist mein Ziel und wie ich heute, nee, vielleicht ist es ja auch, Pfeil wird gespannt, du machst den 10% lockerer und schießt ihn dann ab. Mhm. Oder machst den 5% lockerer und schießt ihn dann ab. Und darum geht es, alleine das Mindset mitzunehmen, das ist eine Kompetenz, die ich lernen kann. Mhm. Das ist eine Trigger-Kompetenz. Die Trigger werden immer kommen und werden kommen und gehen und das ist ja alles auch okay, ne? Aber A, bestimmte Trigger zu vermeiden, B, sich nicht von jedem Trigger, und Trigger ist ja Abzug. Ist ja genau das an der Pistole. Bam, auf einmal schießt du und ist, wow, wir hatten da gerade geschossen. Dein Nervensystem, was glaubt ihr, das ist jetzt das Beste? Und wenn wir sozusagen, es sind meine Gefühle. Du bist deine Gefühle. Punkt, aus, fertig. Und dieses Thema, draußen passiert das, ja, du, es passiert immer ganz viel draußen. Das Ding ist, das Leben ist die Summe deiner Entscheidungen. Minus Schicksalsschläge, minus die heftigsten Krankheiten, für die sich keiner entschieden hat. Aber bleibt viel Verantwortung übrig. Wir beide haben jetzt eine gewisse Bartlänge. So, wenn wir uns entscheiden würden, wir würden uns in einem Jahr wiedersehen und wir würden uns nicht den Bart rasieren, hätten wir wahrscheinlich so einen langen Bart. Und dann würden wir uns wiedersehen und dann würdest du sagen, Jakob, du hast voll den langen Bart, was ist denn da passiert? Und dann würde ich dir sagen, du, ich habe einfach keine Entscheidung getroffen. Dann würdest du sagen, nee, du hast dich jeden Tag entschieden, den Bart nicht zu rasieren. Und so ist der Umgang mit Gefühlen. Wenn ich nicht interveniere, bleibe ich auf demselben Track. Ich bleibe auf derselben Fahrrinne von Gewohnheiten, von Denkgewohnheiten, von Gewohnheiten, wie ich meine Gefühle in mein Leben lasse oder auch nicht in mein Leben lasse. Und die Umwelt quasi folgt ja dir. Du gestaltest ja aus deinem Kern deine Umwelt. Du könntest jetzt sofort entscheiden, bestimmte Menschen nicht mehr zu sehen. Du könntest jetzt entscheiden, bestimmte Sachen einfach nicht mehr zu machen, nicht mehr zu essen, nicht mehr zu schlafen, nicht mehr was auch immer. So, und du musst bloß mit den Konsequenzen leben. Und das ist wahrscheinlich der größte Deal, den wir immer wieder eingehen, zu überprüfen, Gewinn und Preis. Genau dasselbe mit Gefühlen. Wenn jetzt ein Angstgefühl vor dem nächsten Schritt und du spürst, der ist aber richtig, der ist wichtig. Privat, beruflich muss ich in dieses Unbekannte rein und du lässt dich ja von deiner Angst limitieren, dann darfst du entweder dich entscheiden, okay, dann ist es so. Ich gebe auf quasi, ich folge der Angst, aber bitte einmal überprüfen, hat die Angst recht? Ist diese Geschichte wahr und ist die bewiesen? Und jetzt kommt das Wichtigste, nur weil du früher vor 10 Jahren mal gelernt hast, dass du ins Unbekannte reingegangen bist und du wurdest ausgelacht und du hast dich geschämt danach und da ist wirklich eingestempelt worden, nie wieder, vielleicht bist du nicht mehr die junge, naive Person. Vielleicht hast du kein toxisches Umfeld mehr. Vielleicht bist du weiser geworden, hast schon eine Stärke entwickelt, bist viel mutiger geworden und dann siehst du diese Angst, die ist aber alt. Holst die in dein Team, sagst, ich sehe dich, was brauchst du gerade und dann ist es ja nicht darauf zu warten, bis du keine Angst mehr hast, sondern mit der Angst was zu machen. Und das ist eigentlich genau die Kompetenz, die wir haben wollen. Wir warten nicht darauf, dass wir uns fühlen oder nicht fühlen, sondern wir sehen die Botschaften der Gefühle, lesen die ab, überprüfen die, Fakt oder Fiktion, ganz wichtig, und treffen dann eine Entscheidung, ein Verhalten zu zeigen, obwohl wir uns nicht danach fühlen. Und das ist wahrscheinlich die größte Kompetenz, die wir mitnehmen können, ist im Prinzip, ich schieße den Fall ab, ich spanne den selber, obwohl mich kein Gefühl spannt. Ich bin gestern ins Fitnessstudio gegangen und hatte gar keinen Bock. Da war kein Gefühl der Motivation da. Da war kein Gefühl der Freude da. Das ist ab und zu mal so. Dann aber Behavioral Activation. Ich habe sozusagen mein Gefühl geholt über die Aktion, über die Verhaltensweise. Du, ich wollte mal, habe gesagt, ey, die Einheit kann richtig low werden. Habe einen Podcast gehört, deinen Podcast sogar, um mich ein bisschen einzugrooven nochmal ganz aktuell. Und dann bin ich in einen ganz entspannten Modus gekommen. Ein bisschen rudern, ein bisschen schütteln, ein paar Gewichte und dann war ich drin. Und dann habe ich über das Verhalten ein Gefühl hergestellt. Dass das große Missverständnis ist, auf ein Gefühl für ein Verhalten zu warten. Nein, wir können mit dem Verhalten ein Gefühl sozusagen provozieren und dann wird das Verhalten einfacher. Ja. Und dann haben wir auch dieses Delayed Gratification Thema beim Sport ja insbesondere. Die Gratification kommt halt danach, die ist verzögert. Und dieser Tanz mit den Gefühlen, die probieren selber herzustellen, ist mit das Spannendste, was wir machen können, weil dann sehen wir Gefühle als Ressource und nicht als übermächtigen Chef oder übermächtige Chefin. Das heißt, deine Gefühle dienen dir, aber lass sie nicht in die Herrscherrolle reingehen. Das ist wahrscheinlich mit das Wichtigste.
Und das, was du gerade beschreibst, ist in so vielen anderen Lebensbereichen auch zu beobachten. Bei mir ist zum Beispiel so, ich hatte in meiner Firma in meinem ersten Startup, ewig her, über 15 Jahre, hatten wir eine Phase, wo es wirklich knapp an der Insolvenz war. Und aus dieser Zeit habe ich heute noch ein gewisses Angstgefühl, jetzt in meiner neuen Firma, wo die finanzielle Lage mehr als stabil ist, zum Beispiel ins Online-Banking zu gehen und eine Überweisung zu tätigen. So, ich merke das. Also wenn eine Rechnung da ist, obwohl ich in einem ganz anderen Modus bin und das, was du vorhin sagtest, man darf diese Gefühle auf Aktualität überprüfen, denn es ist im Nervensystem verankert, eine Rechnung ist gefährlich. Das ist drin. So, und heute habe ich mir aber sozusagen als Routine, so wie du gesagt hast, ich starte langsam im Fitnessstudio. Wenn ich diese Angst spüre, dann logge ich mich ins Online-Banking ein und gucke den aktuellen Kontostand auf dem Girokonto an. So, und der gibt mir Ruhe. Und aus dieser Ruhe raus, dann im Modus zu sein, dann ist es auf Überweisung, die Kontonummer eintippen, dann sind es nur noch ein paar Klicks. Aber wenn ich dieser initialen Angst zu viel Raum gebe, könnte es sein, dass ich die Rechnung weglege, der Stapel wieder höher wird, wie es früher schon der Fall war und ich auf einmal denke, ich stehe kurz vorm Abgrund. Also das, was du sagst, von außen drauf geguckt, ist es banal, ist es lächerlich. Und da kann ich dieses Gefühl des sich Schämens auch durchaus nachvollziehen, weil wenn ich dann drauf gucke und sage, hey, was ist eigentlich hier los? Du hast Probleme, ins Online-Banking zu gehen. Aber es ist menschlich. Ich habe das auch angenommen. Ich weiß, dass in meinem Nerven Nervensystem und es war sehr emotional zu der Zeit, als es aktuell war. Deshalb, es wäre fast schon komisch, wenn da keine Lernerfahrung abgespeichert ist. Und heute dieses Bild des Tanzens werde ich mir hinter die Ohren schreiben, weil genau das ist es. Ich sehe das Gefühl, es führt mich zum Einloggen und dann übernimmt wieder der Präfrontalkortex, der sagt, hey, ist eine andere Lage, du kannst ganz entspannt diese Rechnung und auch viele weitere sollten sie kommen, noch überweisen.
Ich sag mal ganz kurz zu dem Präfrontalkortex, also es ist unglaublich spannend, unser limbisches System, also Gefühlssystem, 2 Millionen Jahre alt, jetzt von der Programmierung, Neokortex, Präfrontalkortex, Denken, Metakognition, Analyse, Logik, 200.000 Jahre, Pi mal Daumen, ne? Kann jetzt keiner wirklich nachrechnen, aber wir sind fühlende Wesen, die denken. Und nicht denkende Wesen, die fühlen. Mhm. Natürlich sind die Gefühle omnipräsent. Alles im Leben ist gesteuert von Gefühlen. Und wir sind Gefühlsweltmeister, uns danach zu rationalisieren, warum wir diese Entscheidung getroffen haben.
Ja. Wir so kaufen, funktioniert auch Kauf.
Ja. Kaufen. Wir kaufen etwas und danach rationalisieren wir es, warum das gut war. Oder die Kaufreue kommt. Mhm. Kann ja auch sein. Deswegen fragt man ja, ist ja so eine beliebte Verkaufstechnik, in einem Verkaufsgespräch, einer kauft und dann, warum war das jetzt eine gute Entscheidung? Warum ist das eine gute Entscheidung, dass du dabei bist? Das heißt, die Leute haben dieses Gefühl, haben gekauft und danach probierst du diese Entscheidung schon im Vorfeld zu rationalisieren. Mhm. Das heißt, es ist dann weniger Kaufreue. Bitte nicht manipulativ anwenden, bitte, wenn man wirklich ein cooles Produkt hat, anwenden, weil du machst es dem Kunden auch einfacher. Mhm. Na, dass der nicht rausgeht und dann sagt, oh, war das eine gute, nee, ich habe die Punkte, die Fakten schon auf den Tisch gelegt. Und wenn wir das mehr verstehen würden, gerade in unserer denkenden Gesellschaft, dass wir nicht mit Denken Gefühle dominieren können, aber eben auch mit Gefühlen die Dominanz, sodass wir gar nicht mehr ins Denken auch nicht die Lösung ist, kommen, sondern wir haben halt diese beiden Sachen zusammen jetzt mit unserem Körper, dieses Dreieck. Und ich glaube, Denken macht uns einfach so viel Spaß und ist so viel greifbarer, so viel sicherer, so viel klarer, weil Logik gibt ja Sicherheit, dass wir uns manchmal nicht trauen, in dieses diffuse Lebendigkeitselement der Gefühle einzusteigen. Ja. Weil per se sind die manchmal unlogisch. Ja. Ansonsten wären es ja Gedanken. Ja.
Und sie sind nicht nur unlogisch, sondern oft auch unangenehm. Das kann man auch schön in deinem Buch lesen. Du sagst, es gibt nicht gute und schlechte Gefühle, es gibt nur angenehme und unangenehme oder weniger angenehme. Und über eins davon möchte ich ein bisschen detaillierter sprechen. Du hast vorhin schon genannt und das ist die Wut. Menschen würden sagen, ich möchte eigentlich nicht wütend im Leben sein. Aber es ist ein falsches Ziel, wie du sagst, denn Wut hat, und da gibt es schöne Ausführungen hier, wo du jedem Gefühl... Eine Sache noch als Autor, da ist mir das Herz aufgegangen, du hast einen Quickfinder für die Gefühle. Es gibt sonst Inhaltsverzeichnisse, aber du hast alle Gefühle aufgeschrieben und dann auf welchen Seiten kann ich dazu lesen? Finde ich sensationell, macht den Lesefluss sehr viel einfacher. Aber das nur als kleine Randnotiz. Lass uns zur Wut gehen. Und du schreibst bei jedem Gefühl, welche Funktion da auch dahinter steht. Und ich finde, das gibt auch den unangenehmen Gefühlen besseres Image, wenn man versteht, die sind nicht nur nervig im Erleben, sondern sie haben eine Kontrolle. Also nimm uns doch bitte mal mit, welche konkrete, auch positive Funktion Wut hat und was das für den Umgang damit im Ernstfall, im Erleben tatsächlich auch bedeutet. Mhm.
Also hinter jedem, wer sich einigermaßen mit gewaltfreier Kommunikation auskennt, sind ja diese 4 Schritte. Ne? Ich teile etwas in dem Moment, was mich wütend gemacht hat, ne? Keine Ahnung. Ausgedachtes Beispiel. Ich wäre hier angekommen, bin ja vom Hotel sogar hergerannt, weil ich ein bisschen Verspätung hatte, ich musste noch was fertig machen. Bin hier pünktlich angekommen und dann hättest du mir um 10 Uhr geschrieben, pass auf, es wird 10.45 Uhr. So, ich habe ja noch was zu tun. Ich so gedacht, okay, Alter, ich komme hier extra nach München, was ist los? Und es würde mich wütend machen, weil das gegen meine Werte und Bedürfnisse verstößt, dass wir gegenseitig respektvoll mit unserer Zeit sind. Deswegen bin ich ja auch hergerannt, dass ich hier pünktlich da bin, weil du bist ja auch meinetwegen hier hergekommen, hast dich eingeplant. So, das heißt, erstes Thema, ich würde dir das kommunizieren, würde sagen, ey, pass auf, Chris, wir waren jetzt 10 Uhr verabredet, jetzt wird es 10.45 Uhr. Einfach nur Fakt. Ne, da sind wir noch nicht in der Entwertung, da sind wir noch gar nicht so. Dann würde ich dir sagen, das macht mich wütend. Das ist ja der zweite Schritt. Ne, die jetzt einfach, nicht du machst mich wütend, sondern das eine Ding, dein Verhalten macht mich wütend. Das heißt, wir haben schon mal die Verhaltensweise getrennt von der Person. Mhm. Wichtig in der Kommunikation. Danach der dritte Schritt, weil mein Wert nach Respekt der gegenseitigen Zeit und Energie sehr hoch ist, würde ich mir, Schritt 4, wünschen, nächste Mal dass du es, wenn du es früher weißt, und das wirst du früher gewusst haben, mir einfach früher schreibst. Das ist ja gar kein Thema. Du bist Daddy, na, du hast deine Sachen zu tun. Schreib mir einmal früher, weil dann kann ich im Hotel noch sitzen bleiben, kann auch ein Angebot fertig machen an ein Unternehmen oder kann selber noch Sport machen in der Dreiviertelstunde. Mhm. Und dann ist doch alles easy. So, und dann hätte ich im Prinzip diese Wut gechannelt. Du hättest gemerkt, was mein Wert ist. Hätte ja sein können, dass es nicht dein Wert ist. Dass es in deiner Community, in deiner Peergroup einfach eher kreativ, eher locker zugeht. Wird nicht der Fall sein, so würde ich dich einschätzen. Aber das ist im Prinzip dann das Positive, dass ich dir eine Botschaft mitgeben kann mit den vier Schritten. Was exakt stört dich? Und zwar nicht an dir als Mensch, sondern an deinem Verhalten. Dann, welches Gefühl löst es in mir aus? Nicht du bist schuld, sondern mein Nervensystem entscheidet durch meine Bewertung, dass ich wütend bin. Hätte ja ein anderer sein können, ach perfekt, geil, dann haben wir noch 45 Minuten Zeit. Danke, dass du mir gerade die Zeit geschenkt hast. Pass. Genau, dann erkläre ich dir warum. Ganz wichtig bei Wut, immer wieder dahinter zu gucken, warum, das ist kein Zufall, welcher Wert, welches Bedürfnis ist verletzt. Und dann noch, und da drehen wir es im Prinzip quasi in eine Aktion, das ist bei Gefühlen auch wichtig, was wünsche ich mir? Mhm. Und zwar nicht, was fordere ich? Wo halte ich die Pistole an die Schläfe, sondern was ist meine Bitte, was ist mein Wunsch? Das nächste Mal bitte. So, und da haben wir eigentlich den Umgang mit Wut und das dahinter gucken, da steckt immer was dahinter. Entweder die Geschichte ist alt, dass mich was wütend macht, wo ich in einem Meeting unterbrochen werde. Und es erinnert mich an meine Kindheit, da wollte ich auch immer aufgeregt von der Schule was erzählen und hat mich mein Geschwister unterbrochen oder weiß ich nicht, mein Vater hat mich und meine Mutter, da war kein Raum und das hält mich klein und das macht meinen Selbstwert mickrig und deswegen werde ich wütend, weil ich meinen Selbstwert verteidigen will. In dem Moment geht es gar nicht um Selbstwert, die Person hat einfach eine krass geile Idee, ist selber in ihrem Film ganz aufgeregt und hat mich unterbrochen. Das heißt auch da, was macht mich gerade wütend? Ja, meine Grenze, mein Schutz von meinem Selbstwert ist mir wichtig oder geht es gar nicht drum? Das ist eine alte Geschichte. Mhm. Ist diese Grenzsetzziehfunktion ultra wichtig? Ja, wenn wir beide mit unseren Kindern unterwegs sind und da kommt irgendwas, egal was kommt, und es greift uns an oder würde unsere Kinder angreifen, da können wir mit der Wut aber eine Meisterleistung an Energie vollziehen, die in den Schutz geht. Und Wut bedeutet erstmal Grenzziehung, Schutz. Und wenn die Geschichte ist, da geht es gerade um unsere Nachkommen, unsere Kinder, dann ist die wahr. Dann gehe ich auch lieber das Risiko ein, dass ich zu viel schütze als zu wenig. Mhm. Wahrscheinlich im Business sollte man eher wahrscheinlich Risiko gehen, zu wenig zu schützen als zu viel. So, aber da wäre es anders. Da würde ich auch wahrscheinlich präventiv eine Grenze setzen von einer Person, die mir einfach Signale gibt, die hat sie gar nicht so gemeint. Mhm. Na? Und das sind sozusagen die Seiten von Wut. Und du hast was sehr, sehr Schlaues gesagt, nämlich dieses Ablesen von Gefühlen und unangenehm sind sie ja trotzdem. Mhm. Dieser Prozess des Schreibens war auch so, okay, krass, ich bin gerade wütend. Was mache ich denn jetzt? Erstmal so, ich kann noch gar nicht drüber nachdenken, was ich mache, weil ich muss erstmal steuerungsfähig werden und muss erstmal verstehen, das ist ultra unangenehm. Mhm. Und auch mir das Gefühl erstmal erlauben. Das heißt, bitte nicht darüber nachdenken, dass der gesunde Umgang mit Gefühlen irgendwann so ist, dass alle Gefühle sich super anfühlen. Nee, ja. Wut muss unangenehm sein, ansonsten verliert es ja diese Grenzziehungspower.
Es ist wie kalt baden. Kalt baden wird nie warm, egal wie häufig man es macht. Ja. Weil dann wird es den Effekt verlieren.
Genau wie Krafttraining. Ich habe ja gestern von der Einheit erzählt, in die ich so entspannt reingegangen bin. Die war noch richtig geil, so mit Bankdrücken. Ich habe zum ersten Mal wieder 10x70 Kilo gemacht. Ist jetzt nicht so vergleichbar mit Leistungssport, aber so in meinen 30ern ist das schon Rekord gewesen. Mhm. War das fucking anstrengend? Ja. Ich kriege keinen Bankdrücken-Progression hin, ohne dass Muskelversagen am Start ist. Mhm. Na, das heißt genau das. Ich kriege keine Triggerkompetenz hin mit regelmäßigen unangenehmen Erfahrungen, an denen ich lernen darf. Ja. Wo ich im Prinzip meinen emotionalen Muskel durch diese Störung verbessere, weil du kriegst es nicht trainiert, alleine, ohne Interaktion, in einem stillen Raum, wo alles passt und du entspannt bist. Du kriegst aber im Alltag trainiert. Mhm. Im echten Leben. Schlecht geschlafen, Kinder krank, Kita hat zu, bla bla bla. Also das ist doch das Spielfeld.
Ja.
Da kommen doch die Tennisbälle zu dir.
Absolut, da kickt's rein. Was ich mich immer wieder persönlich oder probiere, besser zu werden, und da würde mich jetzt auch deine Expertenmeinung interessieren. Es gibt ja, wenn wir über Gefühle sprechen, diese Weisheit in einem, die Intuition, die einem die richtigen Signale gibt. Und dann gibt es Gefühle, vor allem Angst, können aber auch andere sein, die einen vor etwas warnen wollen, auch zu Recht warnen wollen. So, und man sagt ja immer, du musst deine Angst überwinden, weil dahinter, hinter dieser Mauer steckt der nächste Wachstumssprung etc. Aber hast du irgendeinen ganz konkreten Tipp, wie wir diese Weisheit, die uns die richtigen Einladungen gibt, von denen unterscheiden, wo wir tatsächlich sagen, das sind jetzt Stoppschilder, die man auch ernst nehmen darf?
Mhm. Also als Fundament finde ich das Bild ganz schön. Gefühle zeigen dir die Richtung, dein Herz zeigt dir die Richtung und der Kopf sorgt für die Umsetzung. Mhm. Erstmal, deine Gefühle sind dein Navigationssystem. Und jetzt steckt ja bei dir die Frage dahinter, dieses Navigationssystem, kann ich dem glauben?
Genau.
Wenn ich jetzt sozusagen hier eintippe, ich fahre nach Berlin, ich will bitte nach Berlin, aka ich will nur Lebensfreude, will erfolgreich sein, erfüllte Partnerschaft, Gesundheit, etc. Dann würde ich da mein Gefühlsnavigationssystem eintippen, da will ich hin. Und dann sagt es, okay, willst du mit der Bahn fahren, willst du fliegen, willst du mit Auto fahren, willst du Fahrrad fahren, willst du Skateboard fahren, willst du laufen. Mhm. So, das ist schon mal die erste Entscheidung. Ne? Die Gefühle geben dir jetzt verschiedene Optionen, wie du dein Ziel erreichst. Willst du schnell erreichen? Wie viel willst du investieren? Willst du wirklich sagen, in einer Stunde Flieger und da gibt es nur noch den Platz vordere erste Reihe für 500 Euro? Dann kannst du das machen. Es gibt immer so einen Fast Track. Das kostet halt dann viel Energie und manchmal Zeit und manchmal Geld. So, da fängt es an. Und wenn wir jetzt sozusagen dieses Ziel musst du erstmal überprüfen, was auch hinter den Gefühlen steckt. Das heißt, es kann sein, dass die Ziele von dem Gefühl sehr kurzfristig sind. Das heißt, dein Ziel ist eigentlich Lebensfreude, aber die Angst, die will eigentlich nicht jetzt übernächste Woche und übernächste Woche nachdenken oder geschweige denn eine Fünfjahresvision, sondern die Angst hat jetzt die Aufgabe, dich hier und jetzt zu schützen. Mhm. So, und wenn du das mal mitnimmst in dieses Bauchgefühl, was du ja meinst, ob wir dem vertrauen können, dann ist das schon mal die erste Limitation. Deine Angst denkt von der Wand bis zur Tapete. Dein emotionaler Stress denkt von der Wand bis zur Tapete. Es fragt sich, was ist hier gerade unsicher? Mhm. So, und dann ist das nächste Thema, das einmal logisch durchzurechnen, was passiert dann wirklich im Worst Case? Damit kannst du ja auch dein Bauchgefühl ein bisschen füttern, dass du wirklich sagst, und dann, und dann, und dann, und dann, was ist das Problem? Was ist dann das Problem? Was ist dann das Problem? Was ist dann das Problem? Dann passiert entweder der Worst Case ist wirklich scheiße, ich würde da in der Insolvenz sein und meine Familie im Stich lassen und körperlich und emotional total down sein. Muss ich ein bisschen mehr aufpassen? Oder du stellst fest, ist nur ein Ego-Thema. Würde die gar nicht interessieren, ob ich jetzt irgendwo eine neue Sprache lerne, würde auch keiner mitkriegen und dann irgendwie mit anderen Leuten rede und da peinlich fällt mir die Vokabel nicht ein. Da brauche ich eigentlich keine Angst haben. Mhm. So, das schon mal differenzieren und dann auch die Stimmungen und das Bauchgefühl als etwas zu sehen, was eingespeicherte Erfahrung und eingespeicherte Weisheit ist. Also Intuition ist ja im Prinzip eine Abkürzung, Entscheidung zu treffen, ohne drüber nachzudenken, weil du auf eine Heuristik, auf dein Grundgesetz zurückgreifen kannst, was sich über die Jahre angesammelt hat. Ja. Und dieses Zugreifen geht schnell, ist aber fehleranfällig, aber hat auch, und deswegen finde ich den Begriff Weisheit so schön, was Weises in sich, was du gar nicht artikulieren kannst. Mhm. Da sind Informationen, da sind Strecken von München nach Berlin drin. Da denkst du dir, warum Wald? Ja, im Wald ist vielleicht ein geiles Restaurant, du lernst jemanden kennen und der nimmt dich mit in seinem neuesten Auto und ihr hört richtig cool Musik. Da wärst du logisch gar nicht drauf gekommen, über diesen Lebensweg. Aber irgendwas scheint da zu sein, was dich dahin zieht. Das würde ich auch noch, diese Magie würde ich auch mit reinnehmen. Mhm. Und dann auch die ehrliche Antwort, es am Ende wird abgerechnet. Und dann ist ja die Frage, wie rechnest du ab? Rechnest du ab, ich bin jetzt von München nach, worüber fährt man, Nürnberg oder Halle, bin ich dahin gekommen oder rechne ich erst in Berlin ab? Mhm. Das heißt, manchmal lassen dich Gefühle ja starten und denkst du über ein Quartal nach oder über 10 Jahre. Das heißt, kann ja sein, dass dein Gefühl dich in eine Situation reinbringen will, die ist übelst anstrengend, die ist übelst toxisch, aber es will quasi, dass du lernst, weil es die einzige Chance ist, dass du dich weiterentwickelst, ist, dich mit etwas zu konfrontieren, was du eigentlich ausschließen willst. Mhm. Und dann erreichst du aber dein größeres Ziel genau dadurch. Weißt du, was ich meine? Das heißt, dein Bauchgefühl bringt dich in eine Lage rein, die ist scheiße, du hast das Gefühl, dein Bauchgefühl hat dich verarscht, aber dein Bauchgefühl war so weise, dir eine Situation zu präsentieren, wo du wachsen musstest, um dann dein längeres Ziel zu erreichen.
Ja.
So, und das ist im Prinzip beim Tennis wäre es dann, du kriegst richtig auf den Sack, wirst dann besser, machst eine Videoanalyse und gewinnst am Ende das Turnier.
Mhm.
So, weiß nicht, schaltet man beim Tennis immer aus, wenn man verliert?
Kommt auf den Modus an, es gibt auch Mädenspiele, aber typischerweise in einem Turnier ist
okay, man also raus. Über die Saison, du verlierst ein Turnier, wirst dadurch stärker und dann würde man ja sagen, mein Bauchgefühl war irgendwie, hat mich in eine Situation reingebracht, wo ich verloren habe, durch das Verlieren bin ich besser geworden.
Mhm.
Und am Ende ist es auch super unfair, weil wir rationalisieren ja das Bauchgefühl.
Mhm.
Per se ist das ja schon limitiert.
Ja.
Wir wissen ja, wir können 10-5% oder so können wir davon überhaupt begreifen. Und im Nachhinein ist ja auch, die gedankliche Verzerrung ist ja auch der Bias, dass du es jetzt ja besser weißt.
Mhm.
Mein Bauchgefühl sagt mir, ich muss den Elfmeter nach links schießen. Dann schieße ich ihn nach links. Dann war da aber der Torhüter. Mein Bauchgefühl hatte nicht recht.
Ja,
ja gut, jetzt wissen wir alle, wo der Torhüter hingesprungen ist. Vielleicht war es auch einfach nur Zufall.
Ja, absolut. Es gibt noch eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Hat mir mal ein schlauer Mentor gesagt. Er sagte, die Angst diskutiert und die Weisheit flüstert nur Ja oder Nein. Das finde ich wirklich ein ganz starkes Element, weil es stimmt, die Weisheit sagt dir immer nur Ja oder Nein. Die liefert nicht Argumente, sondern es gibt nur ein Ja oder Nein. Mhm. Und Angst diskutiert, will Argumente und sowas haben. Das ist für mich zumindest noch so ein weiterer Gradmesser, wie ich diese beiden, die haben ja beide irgendwo ihre Daseinsberechtigung und Recht, aber wie man das zumindest unterscheiden kann.
Wie gehst du denn mit deinem Bauchgefühl um?
Ich habe witzigerweise gestern eine Solo-Episode aufgenommen, wo es um Fehlentscheidungen geht und da habe ich einen großen Lobgesang an die Intuition hier reingesprochen in dieses Mikro, weil meine Erfahrung ist, immer wenn ich mein Bauchgefühl durch Argumente überlagert habe, ging es häufig schief, ich will nicht immer sagen, aber ging es oft schief. Und wenn ich der Intuition Raum gegeben habe, zugehört habe und die Entscheidung dann getroffen habe, dann war es meistens so. Das heißt nicht immer, dass das beste Ergebnis war, aber ich würde die Entscheidung im Nachhinein nicht als Fehlentscheidung bezeichnen, sondern eine Fehlentscheidung ist für mich, du hast gerade gesagt, wenn wir wissen, dass der Torwart links war, dann ist es irgendwie klar. Aber die Frage ist doch, du stehst am Elfmeterpunkt, dein Bauchgefühl sagt links schießen. Der Trainer hat dir aber gesagt, in 7 von 10 Fällen ist der Torwart hier oder da gegangen. Und wenn du diesen Argumenten folgst und dann falsch liegst, das finde ich eine Fehlentscheidung, weil man hat seine Intuition ignoriert. Mhm. Und ich probiere, wenn es gegensätzliche Argumente gibt, wenn also der Trainer sagt, schieß nach rechts und mein Bauchgefühl sagt, schieß nach links, dann probiere ich immer mehr nach links zu schießen, denn dann muss ich mir im Nachhinein nichts mehr vorwerfen. Das ist so mein Guiding Principle im Moment. Auch das habe ich gestern gesagt, ist natürlich einfacher, wenn man jetzt mal über beruflichen Kontext spricht, wenn man eher unternehmerisch ist, eher selber am Entscheidungshebel ist. Ein DAX-Vorstand kann eine Entscheidung vom Aufsichtsrat nicht damit begründen, dass er gerade so ein Bauchgefühl hat. Der muss eine Präsentation machen, der muss rationale Argumente kreieren. Aber es hat auch Gründe, warum häufig inhabergeführte Mittelständler schlagfertiger sind, schneller sind, häufig bessere Entscheidungen treffen, weil eben nicht alles bis ins Kleinste detailliert werden muss. Und ja, für mich persönlich, ich probiere immer mehr der Intuition mehr Raum zu geben, was mehr Mut erfordert, weil wenn man es nicht begründen kann, dann fehlt gefühlt manchmal auch was, gerade für analytische Menschen. Aber jetzt bin ich 47 und das ist eine der Erfahrungen, dass ich damit besser liege.
Beim Elfmeter wäre die Intuition in deinem Beispiel, du hast in einer Sekunde was beim Torhüter gesehen, was du nicht artikulieren kannst, was dein Bauchgefühl gefüttert hat und deswegen schießt du nicht. Genau, er hat uns was angezeigt, er steht ein bisschen weiter rechts.
Ja.
Du hast es gar nicht bewusst, sozusagen willentlich verarbeitet.
Ja.
Das ist ja genau, das ist ja die Power. Das heißt, Bauchgefühl ist auch eine Informationsverarbeitung.
Ja.
Auf einem Level, wo du analytisch nicht hinterherkommst.
Ja.
Allein von der Anzahl der Informationen.
Ja.
Und das ist Stärke und Schwäche gleichzeitig, aber dieses Bauchgefühl ist wahrscheinlich das, wenn wir das integrieren, Kopf und Herz gleichzeitig, dann,
super Power.
Dann geht's ab. Ja, dann ist es so wie, um bei dem Tanzbild zu bleiben, links und rechts als Bein. So, jetzt kannst du auch sagen, ja, denken macht zu viel Spaß, linkes Bein macht zu viel Spaß. Ja, probier mal durch dein Leben zu gehen nur mit dem linken Bein, auch wenn es mega kräftig ist. Wenn du das rechte mit dazu nimmst, dann ist ja per Definition nicht, dass du auf beiden Beinen immer springst, sondern
es ist stabil.
Einmal Bauchgefühl, stabil, du gehst nach vorne, das andere hat Pause, es ist in der Luft und dann wechselst du ab.
Mhm.
Und es kann auch mal passieren, dass das eine schwächer ist oder du trainierst und dann hast du ja auch noch das eine, worauf du zurückgreifen kannst, aber zusammen sind die halt mega stark.
Ja.
Und im besten Fall kämpfen die nicht gegeneinander.
Ja.
Die Gedanken helfen dem Bauchgefühl, sich auszurichten und das Bauchgefühl ergänzt die Gedanken, die per se ja in ihrer Logik begrenzt sind, weil im Leben ist nicht alles logisch, es ist ja keine Formel,
ja.
Es ist ja keine mathematische Formel.
Ja. Wir haben jetzt schon ein bisschen angedeutet, wie man diese Gefühle nutzen kann. Du hast noch viele andere wunderbare Strategien für die anderen Gefühle. Ich möchte am Schluss noch ein bisschen über Gegenstrategien sprechen, die Menschen auch, wenn sie nicht von dir ausgebildet sind, da einfach keine Ahnung haben, sondern so intuitiv aus dem Gefühl raus machen, wie Menschen mit Gefühlen umgehen, was dann eben auch zu Effekten, die du am Anfang gezeigt hast, die nicht unbedingt wünschenswert sind. Ein sehr weit verbreitete Strategie ist ja die Verdrängung. Heutzutage ist es wahrscheinlich einfacher denn je, Dinge zu verdrängen. Wir alle haben ein Handy, was uns bestens unterhält. Wir haben Netflix, Streaming. Es gibt Alkohol, es gibt Süßigkeiten. Es gibt so viele Dinge, wie man Gefühle überlagern kann. Und Menschen, die erstmal unreflektiert unterwegs sind, würden sagen, ja, warum denn nicht? Warum soll ich mir so ein unangenehmes Gefühl denn zumuten, wenn es viel einfacher ist, mich auf die Couch zu knallen und wegzubeamen, bis ich ins Bett gehe und am nächsten Morgen einfach so weitermache. Und so sind viele Menschen unterwegs und ich sage das gar nicht werten, sondern einfach nur beobachtend. Was würdest du sagen, ist die Gefahr, in die Menschen laufen, die über Monate, Jahre, Jahrzehnte den Gefühlen, gerade den Unangenehmen, keinen Raum geben, weil sie Angst davor haben, weil sie ihr Leben genießen wollen und es eben anderweitig überdecken?
Mhm. Ich würde immer vom Ergebnis her kommen. Wenn dein Leben gesund, erfolgreich, authentisch, stimmig ist, so wie du es dir vorstellst, gibt es keinen Grund, irgendwas zu verändern.
Ja.
Es ist halt ein Ergebnissport. Leben ist ein Ergebnissport und du kannst nur deine Leistung bestimmen. Es heißt Leistungssport, aber eigentlich ist es ein Ergebnissport, weil du wirst am Ergebnis gemessen, kannst immer nur deine Leistung auf dem Platz optimieren. Mhm. So ist in jedem Unternehmen so. Vom Ergebnis kannst du nicht alles kontrollieren, du kannst deine Leistung bringen. Wenn das Ergebnis super ist, warum solltest du was in deinem Verhalten ändern? Mhm. Das heißt, ich bin der Letzte, der sagt, du musst jetzt hier irgendwie krass deine Gefühle fühlen und dein inneres Kind heilen und irgendwas. Mach, was du möchtest. Mach, was dir hilft. Wenn dein Ergebnis allerdings ist, du fühlst dich limitiert, du fühlst dich unsicher, du glaubst, da ist noch mehr Potenzial, du kommst an wichtige emotionale Verbindung nicht ran. Aus Angst, aus irgendwelchen Themen, wo du sagst, da kann ich was öffnen, beruflich oder auch privat. Ich meine, Menschen verbinden sich über Gefühle. Jede Beziehung ist gekappt in ihrer Erfüllung und in ihrer Liebe, wenn ich gewisse Gefühle nicht fühle oder sie nicht ausdrücken kann. Egal, ob ich sie sage, ob ich sie erzähle mit Geschichten oder indem ich sie körperlich ausdrücke. Mhm. Das heißt, tiefe Erfüllung muss über Gefühle passieren. Das ist nicht, dass du denkst, dass du jetzt so liebst. Und wenn da jetzt was ist und man will daran, dann ist erstmal auch die Angst, wenn wir etwas nicht machen, ist immer die Angst vor dem Extrem. Ja, wenn wir Angst vor Fehlern haben, haben wir nicht Angst vor ein paar Fehlern, sondern wir haben Angst vor dem heftigen Versagen, von dem einen Fehler, der uns das Leben kostet. Das heißt, auch da erstmal so, ey, pass auf, es geht nicht darum, dass du den ganzen Tag wütend bist. Es geht auch nicht darum, dass du den ganzen Tag Angst hast und dich irgendwie krass schämst und da gar nicht mehr rauskommst, sondern wir wollen mal die emotionale Intensität um 10% steigern, um 15% steigern. Das ist so ein bisschen wie ein bisschen mehr Gas geben. Mhm. Ja, wenn du immer mit 50 emotional durch dein Leben fährst und du bist nur in der Stadt, warum solltest du da jetzt 70 oder 100 fahren wollen? Wenn du aber sagst, na, ich will jetzt mal auf die lebendige Autobahn fahren, musst du nicht sofort emotional 120 fahren. Kannst du probieren, aber wird dich wahrscheinlich überfordern, mhm, weil du erstmal Spur, Halteassistent und so einbauen musst oder mal checken musst, wo bist der. Und das ist eigentlich emotional ein gutes Bild. Du fährst jetzt auf der emotionalen Autobahn, dann hast du einen Spurhalteassistent. Du hast dein System, du hast deine Routine, du hast Menschen, die dich auffangen, die sagen, boah, hier geht's ganz schön in die rechte Spur auf einmal rein. Da wirst du ganz schön wütend. Ich kann dich irgendwie gerade nicht mehr einschätzen. Geht's dir gut? Wollen wir mal reden? Das heißt, die halten dich auf deiner Spur, die für dich gut funktioniert. Und das heißt, bau dir Systeme und mach das jetzt nicht, wenn du dich sowieso komplett einsam fühlst und komplett verloren fühlst, dann kümmere dich erstmal um andere Themen. Mhm. So, ne? Weil es gibt einen Grund, warum gewisse Menschen sich nicht mit Gefühlen beschäftigen oder die nicht fühlen wollen. Das ist eine Schutzstrategie. Und der Sekundärnutzen, also der versteckte Gewinn von nicht fühlen, ist ein Auslassen von Themen, die da hochkommen.
Ja.
Ein Auslassen von Verletzungen, die da hochkommen. Ein Auslassen von Ängsten, die da hochkommen und sich auch mit Themen beschäftigen, wo man sich vielleicht die Frage stellt, das fehlt mir als Puzzleteil, aber es ist zu traurig, darüber nachzudenken, weil es hat Konsequenzen. Und das Unterdrücken von Angst, Enttäuschung und Wut und Scham und Schuld verteidigt das aktuelle Leben. Weil die Gefühle wollen dir ja zeigen, da ist gerade ein Wertekonflikt. Da ist gerade ein Konflikt mit einem Bedürfnis, das kriegst du nicht gelebt. Und das ist natürlich im ersten Schritt einfacher zu sagen, ich lenke mich ab, ich will die Botschaft nicht haben, die WhatsApp beantworte ich nicht mehr, die emotionale, da kommt der Brief, irgendwann steht der Gerichtsvollzieher davor und den dann kannst du immer noch nicht aufmachen, aber irgendwann wird er die Tür aufmachen. Dann kannst du auch noch flüchten aus deinem eigenen Haus, aber dann ist sozusagen, dann ist es schon richtig krank. Das ist dann die Flucht in die Krankheit. Als letzten Sekundärnutzen, das heißt auch der sekundäre Krankheitsgewinn ist ja auch, da muss ein Vorteil in der Krankheit sein. Ja. Nochmal, wir reden nicht über 10% die heftigsten Krebserkrankungen ohne Ende, die schneide ich mal raus, ja, sondern das, wo du wirklich sagen kannst, Psychosomatik, die Seele geht zum Körper, sag du es ihm, auf mich hört er nicht.
Mhm.
Eine schöne, in Anführungszeichen, schöne Botschaft, die über den Körper kommt, obwohl deine Seele erkrankt ist. Oder andersrum, findet genauso statt, bei meinen Menschen, die fühlen das dann eher und kommen gar nicht an ihren Körper ran. Aber wir reden ja gerade über das Thema, ich will mehr fühlen. Ne? Ja. Dann schaltest du auf 60 km/h, 70 km/h, bist jetzt auf der Autobahn. Und dann würde ich das schon als Spiel sehen, als Spiel des Lebens, was du jederzeit abbrechen kannst. Deswegen eins ist größer als null, Prozess über Perfektion. Es gibt keine emotionale Perfektion. Hör auf, die in dir zu suchen, hör auf, die in anderen Menschen zu suchen. Du wirst damit hart scheitern, weil was ist denn emotionale Perfektion? Genau im richtigen Maß wütend sein, genau im richtigen Maß Angst haben, genau im richtigen Maß lieben, aber nicht zu viel und nicht zu wenig, genau im richtigen Moment dich schämen, wenn es darauf ankommt und ansonsten gar kein Schamgefühl. Also das ist sozusagen ja komplett absurd. Das steht manchmal dem Staat entgegen. Das ist dann irgendwie so eine Idealvorstellung, die sehr toxisch ist, vom richtigen Fühlen. Was ist denn das? Es ist dein Leben, es ist deine Geschichte, es sind deine Werte, deine Bedürfnisse. Und im Nachhinein wird es sehr viel Sinn ergeben. Und natürlich musst du die erstmal kennenlernen oder darfst die neu kennenlernen und sich auf diesen Tanz einlassen. Und gleichzeitig gibt es viele Taktiken, wie man rankommen kann. Musik. Hör mal einen Song, den du vor 10 Jahren gehört hast, als du Liebeskummer hattest. Mhm. Hör mal den Song, den du beim Sport gehört hast, der dich gehypt hat. Ich habe 3, 4 Lieder, die haben wir immer vor den Bundesligaspielen gehört, die uns richtig gehypt haben. Wenn ich die höre, wow, da komme ich richtig in einen emotionalen State rein. Wenn dir sozusagen Filme helfen, dann Horrorfilme, dann Liebesfilme, Hollywood-Schnulzen, alles das, was ein sicheres Gefühl auslöst, aber es ist noch deutlich im Fernseher. Das wäre jetzt quasi, könnte eine Ablenkung sein, könnte aber auch ein Gefühl triggern. Gespräche, Fragen, frag mal Leute ab, wovor hast du Angst, was hat dich beschäftigt, wofür schämst du dich, was ist dein größter Traum, was ist deine Sehnsucht? Geh mal mehr ins Lebendige, damit auch ins Unbekannte rein. Oder auch, das wäre so ein bisschen eine kleine Abkürzung, Risiko, also sichere Risikosportarten.
Ja.
In dem Moment, da kommen auch Angstgefühle hoch.
Ja.
Also ich bin mal, Bungee-Jumping habe ich mal gemacht in Südafrika. Da kommst du an deine Angst ran. Mhm. Hoffentlich, weil ansonsten wärst du auch krank, wenn die Angst da nicht kommt. Und dann, natürlich kann man sich tausendfach begleiten lassen, irgendwas, aber ich glaube, man findet die ersten Schritte schon, indem man auch sein Why, sein Purpose findet. Warum soll ich mich dann mehr ans Unbekannte und Unsichere gehen? Weil Fühlen ist per se unbekannt und unsicher, weil ansonsten hättest du schon gemacht. Es muss irgendeine Grenze geben, die in dir entscheidet, ich bleibe hier. So, und dann, das ist der letzte Punkt, das ist die Warnung, auch die größte philosophische Frage, kannst du mal gleich deine Meinung dazu sagen. Ich glaube, es ist manchmal sehr gesund, an manche Lebenslügen nicht ranzugehen. Besonders in, ich sag mal so, Generation 60, 70, 80, 90. Wenn du da angekommen bist und dir fällt jetzt, wir haben über Vaterschaft geredet, und dann willst du dich emotional mit einem Thema beschäftigen. Du weißt, das zerreißt dich. Das zerreißt deine Ehe. Das zerreißt alles das, was du dir aufgebaut hast. Und das ist jetzt vielleicht nicht das Authentischste der Welt. Dann wäre ich nicht der Typ, der sagt, rein, retreat, gib dir alles, mach das alles. Sondern ich glaube, wir haben alle unsere Lebenslügen und manche sind auch ganz gut, dass sie dann da bleiben. Kann man sich jetzt dafür entscheiden, diesen Weg mitzugehen? Ja, aber ich glaube, es gibt manchmal emotional so eine Büchse der Pandora. Wenn du die aufgemacht hast, dann würde ich sagen, da musst du durch. Da kannst du nicht mehr sagen, ich habe es nicht gesehen.
Ja.
Da ist der Vorhang aufgezogen und das Theaterstück geht los.
Ja.
Hat das was Erheilsames? Ja, ich glaube, es kann Frieden schließen mit deinem emotionalen Thema, was du geöffnet hast. Und gleichzeitig wird es sehr wahrscheinlich anstrengend. Es wird sehr wahrscheinlich Zeit kosten, es wird Energie kosten, es wird dich an Ränder ranbringen, da willst du nicht rein. Aber das sind halt diese Lebenslügenthemen. Und ich glaube, je früher man das trainiert, desto weniger Lebenslügen hoffentlich sammeln sich an. Und auch da bin ich kein Freund mit, oh, du musst die beste emotionale Version deiner selbst werden. Lass uns doch alle mit 10 Lebenslügen sterben. Und dann kommt man in den Himmel und sagt so, wie viele Lebenslügen hast du? Ich glaube, das wird keiner überprüfen und dann hast du irgendwie alles gegeben oder auch nicht alles gegeben, scheißegal. Also der Gedanke erleichtert mich auch manchmal. Ich glaube, es gibt nicht die eine Abrechnung. Wenn du Bock hast, dann mach's, wenn nicht, dann nicht. Sind Krankheiten ein heftiges Zeichen dafür, dass da irgendwas noch ist? Ja, kann es manchmal Zufall sein? Ja. So, das ist meine große Antwort, aber ich will jedem gerne Lust darauf machen, weil Leben ist Fühlen. So, ich habe meine Frau gefragt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens für dich? Sie sagt, fühlen.
Schöne Antwort. Es Es gibt noch einen Satz, den ich unbedingt noch den Hörern mitgeben möchte aus dem Buch, und weil es gibt ja oft so den Vorwurf, ich will mich nicht oder ich muss schon so viele andere Dinge machen, jetzt kommt noch so ein Typ, ich muss mich mit meinem Stress beschäftigen, ein Buch lesen etc. Und du sagst, Vorbereitung ist dein Vorsprung. Mach dir einen Matchplan, wir beide sind Sportler, wir mögen solche Begriffe, um der nächsten schwierigen Situation besser vorbereitet zu begegnen. Ich habe den für mich mal sacken lassen, und das Gegenteil von dem, was du hier schreibst, sind für mich so Aussagen wie, ja, ich bin halt temperamentvoll, so als Entschuldigung, dass man sich jeden Fehltritt erlauben kann, jede Grenzüberschreitung, jede Verletzung, oder ich komme halt nicht aus meiner Haut raus, wenn ich getriggert werde oder gestresst oder so. Und ich finde es ein unschönen Gedanken, denn ich finde, man kann sich häuten, man kann aus seiner Haut raus, wenn man es denn möchte. Und für mich ist so eine Analogie, die mir immer wieder hilft, ist Piloten zum Beispiel. Wenn wir in ein Flugzeug steigen, dann wollen wir, dass dieser Pilot weiß, was im Krisenfall zu tun ist. Wir wollen, dass er ausgebildet ist, wenn diese und jene Turbine nicht mehr funktioniert, dass er einen Plan hat, einen Matchplan, in dem Fall einen Notfallplan. Aber Menschen für ihre Gefühlswelt gehen häufig völlig planlos durch die Welt. Hoffen, dass es nicht zu häufig passiert, und hoffen dann, wenn es knallt, dass sie nicht zu viel Porzellan zerschlagen. Und was kannst du solchen Menschen als Motivation mitgeben, die vielleicht auch befürchten, dass sie zu rational werden, zu kontrolliert, zu überlegt und dass das Leben dann nur noch so emotional durchoptimiert ist, wenn man sich über all solche Dinge vorab schon Gedanken macht?
Mhm. Auch da wieder, ne, wenn sozusagen zu viel emotionale Intensität da ist, dass sie dich blockiert, dass sie dich behindert, deine individuellen Ziele zu erreichen, die auch nur deine Ziele sind, du musst dich da vor keinem rechtfertigen. Mhm. Dann ergibt es Sinn, darüber nachzudenken, was mache ich, wenn es kippt? Wenn die Wut toxisch wird, wenn die Angst dich im Klammergriff hält, wenn der Neid dich komplett runterzieht und Beziehungen zerstört, dann ist das die erste Entscheidung. Ich will etwas ändern. Dann haben wir das Identitätsthema. Im Sinne von, was du angesprochen hast, ist ja diese 1%-Methode von James Clear. Da hatte ich Vorurteile, habe es lange nicht gelesen, jetzt habe ich es auf Toilette, haben wir auch drüber geredet, ich lese gerne auf Toilette, komplett durchgelesen, also nicht in einem Rutsch, sondern verteilt über 30 Tage. Und das absurd genialer Satz: Identität triggert Verhalten, Verhalten triggert Identität. Du kriegst deine Identität nicht einfach so, oh ja, ich bin jetzt sportlich oder ich bin jetzt unsportlich oder ich bin jetzt auf einmal ganz kühl oder bin nicht mehr neidisch, sondern über ein Verhalten, was du provozierst, baust du Beweise für eine neue Identität, aber du darfst nicht darauf warten, bis du dich danach fühlst, sondern du musst anfangen, dich so zu verhalten. Und das ist im Prinzip der Matchplan. Du musst in der Meeting-Situation, wenn du sagst, oh, ich bin immer so schnell wütend und ich fahre immer so schnell aus der Haut und die sind aber auch alle nervig, die hier alle im Meeting sind und bla bla, ich muss den auch mal, das ist mein Führungsstil, Bullshit, Scheiße, dann sagst du, okay, selbst wenn das Gefühl hochkommt, ich will mich so verhalten. Das heißt, du planst schon mal ein Verhalten. Na, und irgendwann, wenn du das 20 Mal gemacht hast, hast du eine neue Identität. Ich bin zwar schnell wütend, aber ich muss der Wut nicht folgen. Identität. Das ist eine andere Identität, als ich bin temperamentvoll und ich habe auch noch eine schöne positiven Frame dafür gefunden, nämlich meine Leute müssen auch mal spüren, wie wichtig mir das ist, und ich ziehe sie alle in die richtige Richtung, aber dabei kündigen eigentlich die High-Performer alle schon. So, das heißt, neues Verhalten muss geplant werden, weil du kriegst es sonst in der Situation nicht hin. Ja. Das wissen alle Leistungssportler, du musst eine Strategie tausendfach im besten Fall geübt haben, um sie in der Stresssituation abzurufen. Stress bedeutet, alles das abrufen, was immer schon funktioniert hat. In dem Moment hat toxische Wut nicht funktioniert, aber sie hat so weit funktioniert, dass du es noch, die hat noch so viele Vorteile gegenüber den Nachteilen, dass du noch nichts ändern musstest, weil es ist ja noch nicht auf die Füße gefallen. Ja. Genau. So, und funktionieren ist auch manchmal nur, weil es bekannt ist. So funktioniert unser Gehirn, unser Nervensystem. Ich mache was, weil es bekannt ist, und damit funktioniert es, weil es gibt mir Sicherheit. Und es ist total absurd. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Ein toxisches Verhalten, was mir bekannt ist, gibt mir Sicherheit, und ich habe Angst vor dem nicht toxischen Verhalten, weil es mich verletzlich macht. Mhm. Weil ich nicht diese Sperre bauen kann. Weil ich nicht eine Person entwerten kann und mich dadurch aufwerte. Ist das toxisch? Ja, aber es ist mir bekannt und gibt mir Sicherheit. Weil ich kenne es schon. Mhm. Und das ist auch in kranken Verhaltensweisen so. Mhm. Es ist im Prinzip mit Alkohol so, es ist mit emotionalem Essen so, mit Fastfood so, mit all den Sachen, die sind bekannt. Leider haben sie sich bei manchen als Routine eingeschlichen. Wir wissen, es ist ungesund, aber es gibt uns Sicherheit. Ja. Es gibt uns Sicherheit in dem ungesunden Verhalten, weil wir es kennen. Und das ist so bitter, diese Erkenntnis. Das neue Gesunde ist unbekannt und damit unsicher. Mhm. Und damit müssen wir klarkommen. Dafür brauchen wir einen Matchplan. Das heißt, wir üben das, wir bereiten uns vor und schreiben uns das auf und schreiben im Prinzip, da passiert das, das wäre mein altes Verhalten, das will ich hier etablieren. Und wenn alleine nur 5 Sekunden zwischen Wut und Verhalten am Anfang kommen und wir zeigen trotzdem noch das ungewünschte Verhalten, super, dann sind beim nächsten Mal 10 Sekunden. Dann gehe ich beim nächsten Mal auf Toilette, dann nehme ich das nächste Mal ein Sandwich und esse den, sodass ich es gar nicht sagen kann. Ne? Das heißt, ich spiele ruhig mal ein bisschen ausprobieren und irgendwann habe ich es drauf, dass ich steuerungsfähiger werde. Ich will nicht sagen, komplett steuerungsfähig, sondern ich will sagen, dass dieser Matchplan ja im Fußball bekannt wurde die letzten Jahre, dass sich Trainer vorbereiten auf einen Rückstand. Haben die anscheinend vorher nicht so gemacht, dass jemand ein Matchplan-Wort dafür erfunden hatte. Mhm. Ne, weil sonst immer Rückstand, alle rennen komplett nach vorne, wollen schnell ausgleichen, kriegen direkt das 2-0. So, beim Tennis wahrscheinlich dieselbe Nummer. Ne, du liegst zurück und darfst nicht deinen Plan sozusagen verlassen, weil ansonsten verlierst du komplett, weil du viel zu motiviert nach vorne gegangen bist, weil du viel zu schnell in den Ausgleich kommen wolltest. Mhm. Bei jeder Sportart so. Mhm. Aber du musst schon was ändern an deiner Taktik, aber nicht kopflos rumrennen. Dasselbe mit dem Matchplan. Und das ist professionell.
Ja.
Jeder Leistungssportler hat einen Matchplan. Und zwar nicht nur für Gewinnen, wenn alles glatt läuft, so wie ich es mir sortiert habe, sondern beim Fußball ja wahrscheinlich, der verletzt sich.
Ja.
Der, weiß ich nicht, der Mittelfeldspieler hat einen ganz schlechten Tag, ich muss den zur Halbzeit auswechseln. Wen setze ich denn ein?
Ja.
Das ist ein Szenario, das wird 1 von 500 Mal passieren. Aber wenn du vorbereitet bist, gibst du auch dem Team Sicherheit. Egal was passiert, ich habe einen Plan. Und du gibst dir damit Sicherheit, egal was passiert, ich habe einen Plan, kann ich den immer ausführen? Nein, aber alleine das gibt dir schon Sicherheit. In diesem, ich spanne den Bogen zurück, der Pfeil wird beinahe losgeschossen und kann dann noch reingreifen, mhm, weil ich weiß, die Situation war super unwahrscheinlich, aber ich habe sie zumindest einmal durchdacht. Das ist mentales Kontrastieren. Mhm. Das heißt, ich denke, nutze meine Gedanken, um über Herausforderungen nachzudenken, um dann nicht aus der Emotion mein ungewünschtes Verhalten zu zeigen.
Mhm. Und das, was du jetzt für einen Leistungssport, für einen Profisport skizziert hast, kann man für Eltern sein. Wenn die Kinder X sagen, dann fahre ich nicht aus meiner Haut, sondern ich drehe mich um, wechsle den Raum. Und Steffi Stahl hatte mal den Tipp, ein Liter kaltes Wasser trinken. Einfach statt Sandwich essen oder irgendwas. Professor Grönemeyer trägt ein Gummiband um sein Handgelenk, was er dann schnippen lässt. Also irgendetwas anderes machen, als aus der Haut fahren, was sagen. Es kann für Partnerschaften, jeder kennt ja in langjährigen Beziehungen das eine Wort oder die Emotionen, die einen aus der Haut fährt. Für diese Situation darf man mal durchdenken. Das nächste Mal, wenn das kommt, nehme ich mir vor, X statt Y zu machen. Und wie du sagst, wenn es nicht sofort passiert, muss man sie nicht abwerten und sagen, hat doch nicht geklappt, sondern wenn man es Jahre so gemacht hat, wird man nicht sofort einen anderen Pfad einschlagen. Aber man kann es probieren und man kann in die Richtung gehen. Und das kann, glaube ich, viel Porzellanschaden verhindern und damit selber auch zu einem, nicht nur dem anderen gegenüber, sondern auch für sich selber zu mehr Sicherheit führen. Jakob, ich könnte über das Thema, ist ja auch eins meiner großen Leidenschaften, noch stundenlang weitersprechen. Gibt es irgendwas aus dem Buch? Es ist noch viele andere Aspekte. Wir können nicht alles abdecken, aber irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt, was wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben?
Ja, 3 Punkte. Nummer 1, das, was du gerade gesagt hast mit der Kindererziehung. Ich habe da einen sehr einprägsamen Satz gelesen. Alle Gefühle sind erlaubt, aber nicht jedes Verhalten.
Sag das nochmal.
Alle Gefühle sind erlaubt, aber nicht jedes Verhalten.
Mhm.
Wenn ich das nur einigermaßen meiner Tochter mitgeben kann, alle Gefühle sind okay, die sind erlaubt, die dürfen sein, ist was ganz Menschliches, aber nicht jede Verhaltensweise, die daraus resultiert, bin ich der stolzeste Dad der Welt. Ich bin auch so der stolzeste Dad der Welt und gleichzeitig finde ich das so ein schönes Prinzip,
ja,
weil es genau das verdeutlicht. Du kannst deine Gefühle im ersten Moment nicht kontrollieren, sonst wären es keine Gefühle.
Ja.
Du kannst dich vorher gut regulieren. Du kannst dich um deinen Stressabbau generell kümmern. Wenn du regelmäßig Sport machst, wirst du dein Gefühl nicht so ausgeliefert sein. Das kann ich dir versprechen, weil es dich vorher reguliert. Wenn du meditierst, wenn du bei dir bist, wenn du dich gesund ernährst, wenn du coole Menschen um dich herum hast, wo du dich psychologisch sicher fühlst, yes, aber trotzdem kann da emotionale Überforderung kommen. Und für die Kindererziehung super dieser Satz, weil es diese Botschaften hat. Und gleichzeitig Nummer 2, das war mir auch in diesem Kinderbeispiel gerade von dir, das ist mir nochmal eingefallen oder auch in dem Beziehungsbeispiel privat und beruflich, du kannst dich auch danach entschuldigen. Das Thema ist nicht, dass wir uns immer gewünscht verhalten. Nochmal, ich will nicht hier den Druck der emotionalen und Verhaltensperfektion einführen, sondern du kannst dich entschuldigen, du kannst dich auch bei deinem Kind entschuldigen.
Mhm.
So, gehst du hin und sagst, ey, das tut mir leid, wie ich mich hier verhalten habe. Ich hatte eine Situation vor 3 Wochen. So, da war ich selber, war nicht mein bester Tag. Abends war wirklich so, ich war viel zu zackig unterwegs und es war gar nicht das Thema von meiner Tochter. Und dann habe ich mich danach entschuldigt. Ich habe gesagt, ey, sorry, ich war gerade so gestresst. Ich war viel zu unter Zeitdruck und habe dich da gar nicht gesehen und habe mir gar nicht mehr die Ruhe genommen. Es tut mir leid. Keine Ahnung, ob sie es verstanden hat oder nicht. Aber ich mag die Energie. Ich mag die Energie, die damit kommt, weil das bedeutet, dass ich selber was gesehen habe, selber was reflektiert habe und dann noch die Größe hat, mich zu entschuldigen. Können wir auch privat machen, auch beruflich machen, mit erwachsenen Menschen wirklich. Weil das uns so ein letztes Türchen öffnet für Menschlichkeit. Das bedeutet nicht, wenn wir es verkackt haben, haben wir es verkackt. Nein, das ist sozusagen, wenn das die Beziehung nicht aushält, mit Vaterkind, Mutterkind, Großeltern, was auch immer, Familie oder auch Arbeitsbeziehungen oder private Beziehungen, Freundschaften, romantische Liebesbeziehungen, sollte man die Beziehung nochmal überprüfen. Mhm. Ob so eine Art, ich verhalte mich scheiße, entschuldige mich danach, etwas ist, was die Beziehung stärker macht, wäre super. Auch in dem Moment der vielleicht Distanz, die es reingebracht hat, dass sie daran wächst, dann erlaubst du es im besten Fall auch deinem Partner, der Partnerin oder den Kindern. Kann ja genauso gut sein, ne, dass sie sich dann später für irgendwas entschuldigen, wo sie ein bisschen mehr Teenager oder dann junge Erwachsene sind. Im Job genauso. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das nochmal, wenn wir uns darüber verbinden und sagen, ey, pass auf, wir können uns im Nachhinein entschuldigen. Wir sind alle zum ersten Mal auf diesem Planeten. Wir lernen hier alle dazu. Wir lernen durch unsere Gefühle durchzugehen. Wir wollen hier gemeinsam wachsen und glauben nicht, dass wir fertig sind in irgendeiner Dimension. Dann haben wir sehr viel gewonnen. Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei. Ich hatte es im letzten Jahr, da habe ich den ersten fokussierten Vortrag bei einem deutschen Milliardenkonzern über Gefühle gegeben. Nach 11 Jahren Stresscoach-Dasein wurde fokussiert das Thema Gefühle angesprochen. Ich habe da die globale Gesundheitskampagne mitgestaltet, zum zweiten Mal in Folge. Dann wirklich so, was machen wir hier? Wir hatten das Thema, wir hatten da super spannende Themen, wirklich von Panikattacken über Atmung etc. pp. Da haben wir so, wir brauchen Gefühle. Und zwar nicht nur in der Gesundheitskampagne, wir machen daraus ein Live-Event Deutsch und Englisch. Und da habe ich gemerkt, hatte ich auch genau gerade den Vertrag bei GU unterschrieben für das Buch Emotionaler Stress, das kommt. Das kommt auch im Business. Das kommt im professionellen Business-Kontext. Und das war auch die Kombination, die mir noch ein bisschen gefehlt hat. Wie kriege ich das in einen professionellen Rahmen? Im Unternehmen geht es nicht um wir kommen da nicht zusammen, um uns zu fühlen und unsere Gefühle zu explorieren. Es sei denn, du bist jetzt in einem Retreat-Team, was permanent Gefühlsbereitschaft anbietet. Ne? Gefühlsbereitschaft ist ja auch das Wort, was wir alle brauchen. Und der professionelle Einsatz, das professionelle Steuern von Gefühlen auf eine menschliche Art und Weise bringt Teams näher zusammen, weil die sich fühlen können, die verstehen sich dann auch intuitiv, du hast ja das Bauchgefühl mit reingebracht, die müssen dir gar nichts mehr sagen oder müssen dir weniger sagen und das ist wirklich ein professioneller Blocker. Emotionaler Stress blockt Performance, blockt Kommunikation, entweder die Kommunikation ist viel zu intensiv oder findet nicht mehr statt, weil wir Angst haben. Oder wenn wir jetzt in der Wut zurückziehen, sozusagen Wut ist ja, überlagert ja ganz oft auch Traurigkeit. Und da war so der Durchbruch, wo ich gemerkt habe, ey, das Thema kommt. Es ist auch total logisch, dass es kommt, weil es ist so die nächste Evolutionsstufe. Körper, Geist, ganz viele Themen kommen hier. Seele als Wort für Fühlen und auch Bauchgefühl. Mhm. Das will ich allen nur mitgeben, dass da eine Riesenchance ist und dass auch große, schwere Schiffe das mittlerweile verstanden haben. Bei Amazon Web Services wurde ich dediziert für eine Keynote angefragt, die ich gehalten habe, die unterschätzte Macht der Psychologie in der IT-Transformation. Mhm. Guck dir alles KI, alle IT-Transformationen an. Alter, alles sind Gefühle. Mhm. Angst, Wut, Neugier, Freude, Gelassenheit, emotionale Stabilität, obwohl alles auf einmal wegbricht, gefühlt, was wir dachten, was immer da sein wird. Und das ist mein letzter Take. Wir kommen eh nicht dran vorbei an dem Thema Gefühle und das kann man proaktiv angehen, muss man aber nicht, es ist eine Einladung und es ist ein bunter Tanz, der unglaublich Spaß machen kann und in allen schweren menschlichen Momenten uns ranführt an eine Sache, die das Leben auch erfüllend macht, nämlich unangenehme Gefühle.
Mhm. Absolut. Ich habe noch eine letzte Frage für dich, die ich jedem Gast hier stelle, wenn du jetzt mal von deinem Buch abstrahierst, vielleicht auch von dem Stressthema, sondern insgesamt auf dein Leben aus einer Metaperspektive und auf die Auf- und Abs deines Lebens zurückblickst. Was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Ich antworte ganz cheesy mit einem lateinischen Spruch: Nihil verum, omnia licita.
Ich bin kein Lateiner, weder groß noch klein, das musste bitte
ich bin
für
groß,
mich
aber
das
ist wahrscheinlich der einzige Satz, der hängen geblieben ist. Das war auch nicht in 7 Jahren Latein. Nihil verum, es gibt keine Wahrheit. Nihilismus, ne, Verum, gibt es ja diesen Spruch da, die Wahrheit liegt im Wein, den kriege ich nicht zusammen, aber in vino verum, glaube ich. Nihil verum, es gibt keine Wahrheit, omnia licita. Also licita ist das Vorwort von Lizenz und omnia bedeutet alles, alles ist erlaubt. Nihil verum, omnia licita. Das heißt, es gibt keine Wahrheit, alles ist erlaubt. Ich meine es aber in einem moralischen, ethischen Raum. Mhm. So. Es gibt keine Wahrheit, es gibt die Wahrheit, dass es eine Schwerkraft gibt. So, First Principle Thinking, kann man runterbrechen, was ist wahr und bewiesen. Da landen wir bei 95% sind Narrative, Stories, Konventionen, Normen, Regeln oder auch Sachen, die dein Nervensystem gelernt hat, die könntest du aber theoretisch überlernen. Und diese fehlende Wahrheit im Sinne von, was ist ein richtiges und falsches Leben, die als Geschichte zu nehmen, die du schreibst, wo du dich ausprobierst, wo du durch dein Leben gehst und mal fühlt sich stimmig an und mal nicht so richtig stimmig. Das ist dieses Füllen von Wahrheit, finde ich total spannend. Mhm. So dieses proaktive, in der liberalen Demokratie durchlaufen und einfach selbstständig Entscheidungen treffen, mit den Konsequenzen leben und deine Erfahrung machen und deine eigene Wahrheit finden, in dem Wissen, dass der Punkt vielleicht nie kommen wird oder dann wieder flieht. Mhm. Das ist das Gefühl, du hast es verstanden. Mhm. Oder du fühlst auf einmal die Wahrheit. Und dieses Omnia licita, alles ist erlaubt, ist die Einladung zum Spielen. Du kannst die Sportart wechseln, du kannst vom Tennis zum Wasserball, du kannst vom Wasserball zum Tennis, du kannst vom Tanzen zum Rennfahrer werden oder zur Rennfahrerin, du kannst vom Chemiker zum Mathematiker werden, zum Logopäden werden, was auch immer, wir können so viel werden. Das heißt auch dieses Omnia licita, alles ist erlaubt, probier's halt aus. In einem ethischen, moralischen Rahmen, im Sinne von, sobald du keine Personen schädigst, mach's halt. Willst du mal feststellen, was passiert bei einer Woche nicht schlafen, mach's halt. Du musst halt mit den Konsequenzen leben. Wenn du mal, willst mal wissen, was passiert, gar keinen Wecker stellen mal 7 Tage und alle Termine auf 12 Uhr schieben, du kommst damit klar, mach's halt. So, und komm damit klar, dass andere Leute auch in deinem System mit drin sind. Aber dieses Omnia licita ist eine Einladung von, wer sagt, dass es nicht erlaubt ist. Mhm. So, und damit meine ich jetzt nicht, ohne Führerschein Auto fahren. Ne? Wir haben genug Erlaubnisbehörden, die auch einen Sinn haben. Damit meine ich aber die Realisation, du bist deine eigene Erlaubnisbehörde. Ja. Ganz oft erlauben wir uns Sachen nicht. Und dieses Nihil verum, omnia licita, es gibt keine Wahrheit, alles ist erlaubt im moralisch-ethischen Sinne. Gib dir die Erlaubnis für das, wo es dich hinzieht, von deinem Bauchgefühl.
Vielen Dank. Nicht nur für diese Erkenntnis, für dein schönes Buch, was wirklich ganz viele Ein-Minuten-Strategien hat, um genau diese Dinge im Alltag zu übersetzen. Wir werden es verlinken. Ich hoffe, dass viele Menschen es in die Hand nehmen, weil es einfach meine feste Überzeugung, wenn mehr Menschen mit einem Matchplan für ihre Stressreaktion durchs Leben gehen, dann hilft es nicht nur ihnen persönlich, sondern ihrem gesamten Umfeld, vor allem im privaten Bereich, aber auch im beruflichen Bereich. Und dann wird unsere Welt ein kleines bisschen schöner, ein bisschen angenehmer, ein bisschen menschlicher. Und ich glaube, das können wir heute alle gebrauchen. Vielen Dank, Jakob.
Danke für das schöne Setting, für die schönen Fragen und das schöne Gespräch. Danke.